AEW New Japan Pro Wrestling Forbidden Door 2024 steht vor der Tür. Doch nach letzter Woche wirkt es eher wie eine Kellertür, die geöffnet wurde, denn da sind die Ratings von Dynamite gelandet. Dazu wurde es spannend für alle Biologen, denn der gesamte Turnierbaum des Owen Hart Cups wurden veröffentlicht. Und das macht die Europameisterschaft nur noch zum zweitwichtigsten Turnier. Und während sich Deutschland, Spanien und Co. erst für das Achtelfinale qualifizieren, stehen hier schon die ersten Namen im Halbfinale. Die sind wohl einfach besser als die nationalen Mannschaften. AEW goes Clash at the Castle und kündigt die ersten Weeklies in Wales an. Die Elite Hour könnte also voller werden als die Berliner Fanmeile bei Deutschland spielen. Aber genug der langen Worte. Lasst uns zum dritten Mal die verbotene Tür öffnen, hier in der Elite Hour. Ich heiße nicht nur Stefan, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, eurem AEW-Podcast bei wrestling-infos.de. Ihr habt es gerade schon richtig gehört, wir haben schier unendlich viele Themen für heute parat. Manche könnten davon vielleicht sogar im Alleingang den gesamten Podcast füllen. Am wichtigsten wird dabei selbstverständlich die Preview auf Forbidden Door sein. Seht es uns bitte nach, wenn wir also nicht super ausführlich jedes Detail der Weeklies abhandeln werden können, wie wir es sonst immer machen. Da wird einiges mit Sicherheit hinten runterfallen. Das Ganze werde ich aber auch heute selbstverständlich nicht alleine machen, sondern darf den Thorsten begrüßen. Wie geht's dir?
Oh, mir geht's super. Gruppensieger, Achtelfinale und die Turniere um den Owen Hart Cup haben ja jetzt durch die garantierten Titelmatches auch ordentlich Pfeffer bekommen und nicht immer nur noch zum publiken Titelgürtel. Ja, und die Card gehen wir jetzt mal durch vom Forbidden Door. Das wird auch spannend. Da ist beim Aufbau ja auch nicht alles Licht und Schatten.
Genau, bevor wir das machen, haben wir halt noch ein, zwei andere Themen, die ein wenig schwierig waren, überall anders reinzubekommen. Deswegen werden wir damit gleich starten. Wir haben aber auch leider noch eine Nachricht. Also wir haben gerade Montagabend 18.20 Uhr, bis der Podcast draußen ist, werdet ihr es wahrscheinlich schon gehört haben. Weil es für uns aber gerade eine ziemliche Breaking News ist, wollen wir es trotzdem einmal kurz ansprechen. Eine der prägendsten deutschen Stimmen des Wrestlings ist leider vor ungefähr einer Woche verstorben, nämlich Günther Zapf. Sowohl bei früheren WWF-Übertragungen als auch dann zwischenzeitlich WWE, wenn ich es richtig im Kopf habe, und jetzt natürlich auch die deutsche AEW-Stimme. Auch aus anderen Sportarten, Football meine ich, auch wenn ich kein großer Football-Fan bin, ist leider von uns gegangen. Bei solchen Themen finde ich es immer wahnsinnig schwierig, die richtigen Worte zu finden, weil selbstverständlich ich ihn nicht persönlich kannte und sonst keiner persönlich kannte, aber er ist halt einfach jemand, der ja mit Sicherheit einfach für meine Kindheit, für meine Jugend eine sehr relevante, prägende Stimme irgendwie war, als man früher noch im Fernsehen dann Wrestling geschaut hat. Ich habe ihn jetzt länger nicht mehr verfolgt, also ich habe jetzt beispielsweise auch nicht die AEW-Pay-Per-Views oder so mal auf Deutsch gesehen. Deswegen kann ich zu seinen letzten Jahren auch jetzt inhaltlich gar nicht mehr so viel sagen, beziehungsweise ich möchte es mir jetzt gar nicht rausnehmen, das groß zu kommentieren, weil ich der falsche Ansprechpartner dafür bin. Du, Thorsten, hast aber natürlich auch schon sehr viel länger was von ihm mitbekommen. Vielleicht hast du noch ein, zwei Gedanken dazu.
Ja, also ich durfte ihn von Beginn an quasi hören. Also seit er damals bei WWF zum Carsten Schäfer dazu kam. Und so war er für mich auch eine der prägenden Stimmen meiner Jugend. Und wie ich zum Wrestling-Fan wurde, ich schaue ja seit 1990 und habe jetzt natürlich auch bei AEW, wie du eben sagtest, so die Pay-Per-Views zumindest immer auf Deutsch geschaut, Die Weeklies natürlich naturgemäß jetzt auf Englisch, weil, da das ja sonst zeitlich sich mit unseren Aufnahmen meist nicht ausgeht. Ja, Football schaue ich auch gerne, habe es gelegentlich jetzt mal, also ihn als Kommentator erlebt. Er war eine sehr prägende Stimme, was das angeht und Person, und er wird uns bei AEW und im Wrestling allgemein fehlen. Ich glaube, das kann man dann so sagen. Und man kann das jetzt, was das die Person an sich, man hat ihn halt über diesen Bereich hinaus nicht gekannt. Deshalb möchte ich da auch nicht so sehr viel zu ihm als Person sagen. Er war bestimmt auch außerhalb dieses Bereiches ein sehr netter und umgänglicher Mensch.
Ich glaube, so können wir das auf jeden Fall stehen lassen. Ja, Ruhe in Frieden, Günther Zapf. Wir springen dann hoffentlich zu freudigeren Themen, nämlich dem kommenden und vergangenen AEW-Programm. Das wollten wir jetzt aber gerade noch angesprochen haben und nicht unkommentiert lassen, wie ihr vielleicht trotzdem schon merkt. Ich tue mir schwer damit, die richtigen Worte zu finden, und bevor ich jetzt irgendwas Falsches oder schlecht formuliere, springen wir lieber zu AEW zurück. Die wahrscheinlich relevanteste News außerhalb des Rings der vergangenen Tage, der vergangenen Woche, sind wahrscheinlich, oder zumindest meiner Meinung nach, die schlechten und man könnte sogar vielleicht schon sagen katastrophalen Ratings von Dynamite aus der Vorwoche. Also insgesamt waren es nur minimal mehr als 500.000 Zuschauer, also Live-Zuschauer im TV in den USA, auch in den relevanten Zielgruppen relativ große Einbußen. Es war deutlich weniger als NXT, also dafür, dass ja früher noch die Wednesday Night Wars waren, die dann NXT irgendwann aufgegeben hat und auf den Dienstag gezogen sind. Deswegen ist das natürlich jetzt ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil die nicht am gleichen Tag stattgefunden haben. Aber trotzdem könnte man wahrscheinlich NXT am ehesten als die Konkurrenz von Dynamite sehen, so von der Vergleichbarkeit. Und das haben sie schon deutlich verloren. Auch gab es an dem Mittwochabend keine sonderlich große Konkurrenz durch andere Sportveranstaltungen, also jetzt keine NBA Finals oder relevante NFL-Spiele und so weiter. Natürlich laufen auf anderen Sendern auch andere Sendungen, aber das war jetzt nicht so, dass man sagen könnte, dass Sportinteressierte dadurch jetzt irgendwie groß abgelenkt gewesen wären. Und wie eben auch schon im Opening gesagt, das ist, glaube ich, ein Thema, über das könnte man jetzt 1, 2, 3 Stunden problemlos reden. Wir haben aber natürlich heute auch noch Forbidden Door. Deswegen würde ich es einmal kurz ansprechen, einmal vielleicht kurz brainstormen, woran es vielleicht aktuell liegen könnte. Ist vielleicht einfach der Hype von AEW aus den Anfangsjahren vorbei? Hat WWE wieder zu so viele Zuschauer zurückgewonnen, weil auch deren Produkt, muss man jetzt wahrscheinlich als WWE-Zuschauer und Fan sagen, einfach besser geworden ist in den letzten Jahren. Also jetzt nicht im Vergleich zu AEW, sondern im Vergleich zu sich selbst einfach sehr viel besser geworden ist. Den Vergleich könnt ihr gerne für euch selbst ziehen, wer von den beiden Promotions die bessere ist. Oder liegt es vielleicht auch einfach daran, dass es aktuell zu viele junge, neue Topstars der Company gibt, die einfach gerade das Programm so ein bisschen tragen? Also Swerve, Ospreay, MJF, und die holen vielleicht dann einfach viele Fans nicht so sehr ab, wie es ein Chris Jericho oder vielleicht auch ein CM Punk tut oder getan hat. Nichts von den drei, vier genannten Punkten soll jetzt explizit meine Meinung darstellen, einfach nur ein paar Gedankengänge, woran es liegen könnte, weil ja auch Zuschauerzahlen nicht immer eins zu eins irgendwas darüber aussagen, was das bessere Produkt ist, weil das ja ganz viele andere Faktoren hat. Klar, auch darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber um jetzt mal meinen sehr langen Monolog zu Ende zu bringen, Thorsten, wo könntest du vielleicht gerade dran festmachen, woran es irgendwie liegt, dass die Ratings so sehr in den Keller gegangen sind?
Also am In-Ring-Produkt, an den Matches liegt es sicher nicht, weil da würde ich die Matchqualität und bei AEW höher ansehen. Na, obwohl es natürlich bei WWE auch gute Matches gibt. Ich glaube, es ist das Drumherum, die Storylines, na, und die ganzen Segmente. Weil wir beklagen ja schon seit Monaten, fast schon seit Jahren, dass zum Beispiel die Damen-Division nicht richtig auf Vordermann kommt. Na, dass wir vielleicht mal Glück haben können, wenn ein oder zwei Storylines nebeneinander laufen und das alles auch mehr recht und schlecht. Da werde ich nachher dann, wenn wir zum Matchcard kommen, auch noch was im Bezug auf das AEW Women's World Championship Match sagen können. Ja, Trios-Titel sind sowieso gefühlt ein Witz seit Anbeginn. Und die Tag Team Division, die mal das Aushängeschild von AEW war, die ist jetzt auch merklich eingeschlafen. Also ich glaube, wenn AEW sich ein bisschen mehr um die Storylines kümmern würde und die ein bisschen runder gestalten würde und vielleicht, ja, dann würde das Produkt insgesamt vielleicht auch besser werden und vielleicht auch dann die Zuschauer wieder mehr Interesse haben, weil nur mit einem völlig rein In-Ring-Produkt kannst du, glaube ich, in Nordamerika niemanden so richtig hinter dem Ofen hervorlocken, jedenfalls nicht in der Hauptmasse. Weil die Amerikaner doch sehr auf Entertainment gepolt sind. Das würde ich so als Hauptgrund dafür sehen, dass jetzt dieser krasse Rating-Einbruch passiert ist.
Ja, dazu passen wäre ja vielleicht sogar schon ich weiß gar nicht, ob es der offizielle AEW-Slogan ist, aber dieses AEW where the best wrestle, also wo die besten wresteln. Da werden sie mit Sicherheit recht haben, aber wie du gerade ja auch schon ausgeführt hast, wird denen das mit Sicherheit, wenn man es überhaupt so nennen darf, die Rating-Kämpfe gegen WWE gewinnen. Aber das ist natürlich jetzt auch erstmal etwas, muss man abwarten. Am Ende wird vieles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Vielleicht sieht die Welt jetzt hier die Woche schon wieder deutlich besser aus. Sollte das nach Forbidden Door immer noch so sein, also dass wir eher über Ratings im 500.000er-Bereich anstatt im Millionenbereich sprechen, was wahrscheinlich eher so das angepeilte Ziel ist oder lange Zeit war, ich glaube, dann könnte man mal wirklich einen mehr oder weniger gesamten Podcast darüber füllen oder nutzen, um darüber länger zu sprechen. Aber heute steht, wie eben schon gesagt, leider noch ein bisschen, oder was heißt leider, Gott sei Dank, noch sehr viel anderes auf dem Programm an. Bevor wir zur Forbidden Door Matchcard kommen, habe ich auch noch mir den Owen Hart Cup nochmal so ein bisschen separat rausgeschrieben. Klar wird es auch ein Match bei Forbidden Door innerhalb des Turniers dann geben. Aber blicken wir vielleicht erstmal kurz vorher noch auf die jeweiligen Turnierbäume. Die wurden nämlich jetzt auch im Zuge von Dynamite im vergangenen Mittwoch veröffentlicht. Und es gab auch schon die ersten Matches. Um das kurz, die Matches jetzt von Dynamite und Rampage einmal kurz abzuklappern. Pack gewinnt gegen Claudio Castagnoli, Chris Deadlander gegen Nyla Rose und dann halt bei Rampage noch Willow Nightingale gegen Serena Deeb. Das bringt uns zur Konstellation, dass wir bei den Frauen schon einmal Willow Nightingale gegen Chris Deadlander im Halbfinale haben. Auf der anderen Seite des Baumes haben wir die Viertelfinalpartien Deonna Purrazzo gegen Hikaru Shida und Mariah May gegen Saraya. Also auch da schon mal sehr viel Storyline-lastiges drin. Ich breche mich einmal kurz mal selbst eigentlich jetzt mal an der Stelle ab, weil sonst wird das gleich zu viel von mir gesagt, als dass du dazu noch zu allem was sagen kannst. Was ist erstmal so dein Gedanke zu dem Frauenturnierbaum, bevor wir zu den Männern kommen?
War klar, Chris Statler gegen Willow, dass das so kommt, aber das Frauenturnier war für mich überraschend ausgeglichen besetzt.
Ja.
Na, also das hat man ja bei jedem Turnier zuvor, was in irgendeiner Art und Weise bei AEW aufgezogen wurde, war ja immer das Problem, dass man im Prinzip, wenn man noch vor dem ersten Turniermatch den Turnierbaum gesehen hat, schon wusste, der gegen den oder das Team gegen den oder die gegen die im Finale. Und das ist bei den Damen jetzt überhaupt nicht so. Also das sind, ich sage jetzt mal vielleicht abgesehen von Nyla Rose, muss ich sagen, aber zumindest auf dem jetzt rechten Turnierbaum, den du eben angesprochen hast, mit Hikaru Shida und so weiter, vier Damen, die man grundsätzlich schon alle als Finalistin überlegen könnte. Ja, bei den Männern, da bist ja auch gleich noch drauf eingehen, da war für mich nur eine Hälfte ausgeglichen und gut besetzt. Auf der anderen, naja, war nicht ganz so. Und wer sagt, Jeff Jarrett, der gehört nicht in das Turnier, weil er alt ist. Der muss nur, ich weiß gar nicht, war das bei Dynamite oder bei Collision seine Promo zum Owen Hart Cup, weil man muss nämlich wissen, als Owen Hart 1999 verstorben war, hatte er bei WWF gerade ein Tag Team mit Jeff Jarrett gebildet. Und man muss sich nur mal die Raw-Ausgabe nach dem Over the Edge Pay-Per-View anschauen. Da war Jeff Jarrett richtig fertig mit den Nerven und da hat man ja auch hier in der Promo gesehen. Also ich glaube, die Tränen, die er da jetzt in dieser Promo zum Owen Hart Cup vergossen hat, die waren auch ehrlich und real.
Ja, definitiv. Also zu der Männerseite kommen wir gleich noch. Aber dazu schon mal gesagt, also zu Jeff Jarrett, ja, auf jeden Fall. Also wenn es jemanden gibt, der aus persönlichen Gründen eine Daseinsberechtigung im Turnier hat, dann wird es mit Sicherheit Jeff Jarrett sein. Also mir war das jetzt mit, was 1999, zu dem Zeitpunkt des Todes los war, mir jetzt gar nicht so bewusst, muss ich ehrlich gesagt zugeben, aber ich bin halt auch erst Baujahr 98. Aber die grundsätzliche Vergangenheit und besonders jetzt auch noch durch den einen Einspieler, wo das natürlich jetzt auch nochmal deutlicher, da gibt es wahrscheinlich andere Namen, die man da vielleicht eher hätte streichen können. Bei den Frauen bin ich auf jeden Fall ganz deiner Meinung. Also klar über Nyla Rose, die aber zumindest jetzt in New York einen ordentlichen Pop bekommen hat in ihrer Heimatstadt. Also es war nicht New York City, aber es war im Bundesstaat New York, meine ich. Kann man natürlich drüber streiten, aber die anderen sieben nimmt man mal vielleicht die aktuellen beiden Champions raus, die selbst oder zumindest Toni Storm selbstverständlich nicht mitmachen kann, weil der Gewinner bzw. die Gewinnerin ja das Titelmatch bekommt. Reden wir wahrscheinlich schon über so sechs, sieben, acht der besten Frauen im aktuellen Roster. Und da kann man dann wirklich sagen, da haben sie so ziemlich die Creme de la Creme ausgepackt, ins Turnier gesteckt. Klar, also jetzt finde ich Serena Deeb relativ blöd, dass sie halt jetzt ihr erstes Match sofort verliert, war ja vor kurzem noch Number One Contenderin. Aber da haben sie es auf jeden Fall, finde ich, sehr gut zusammengestellt, sehr gut gelöst. Auch sehr viel Storyline-lastiges reingebracht. Wir hatten es ja auch gerade schon angesprochen. Halbfinale Willow gegen Chris Statlander ist natürlich ein absolutes Storyline-Match. Mariah May gegen Saraya auch. Das Match hatten wir ja natürlich jetzt ja schon vor wenigen Wochen. Die Frage ist, und dann gehen wir auch zum Turnier der Männer, wer gewinnt das Ding jetzt am Ende, beziehungsweise wie wird das Finale aussehen?
Eine sehr gute Frage. Also eigentlich müsste jetzt das feststehende Halbfinale, sag ich mal, für Chris Statlander gewinnen. Ne? Weil dann kann man nach Forbidden Door oder nach dem Turnier dann die Geschichte mit Willow weitererzählen. Vielleicht gewinnt sie unsauber. Das wäre ja bei ihrer neuen Attitüde auch nicht verwunderlich. Und ja, auf der anderen Seite ist natürlich jetzt die Frage, will man eine Saraya ins Turnierfinale bringen? Will man ihr bei All In, genau wie im letzten Jahr, wieder eine Chance auf den World Title geben? Wird sie ihn vielleicht auch wieder gewinnen? Oder eine Mariah May, auch Engländerin? Na, da muss man natürlich abwarten, wie die Entwicklung im Women's World Title Match bei Forbidden Door dann ausgeht und auch die Geschichte zwischen, also für welche Seite muss sie sich entscheiden, weil Mina hat ihr ja bei dem Contract Signing sozusagen ein Ultimatum gestellt, na, muss sich entscheiden, entweder bist du auf ihrer oder auf meiner Seite. Hikaru wird's wahrscheinlich eher nicht. Und wer war die vierte Dame nochmal?
Deonna Purrazzo.
Diana Purrazzo, die ist jetzt in Richtung Titel noch zu wenig aufgebaut. Die hat ja zuletzt noch mit Thunder Rosa zu tun gehabt und ich habe so das Gefühl, dass deren Story auch noch nicht zu Ende ist. Also ich würde als Halbfinale sagen, Hikaru gegen Saraya und Ja, dann Saraya im Finale. Na, obwohl das wäre wieder Face, wäre wieder Heel gegen Heel. Und dann vielleicht dann, dass Saraya das Halbfinale verliert, und dann Hikaru gegen Chris im großen Finale. Oder man sagt Willow gegen Saraya im Finale und dann gewinnt Saraya unfair und bekommt den großen Titelshot in London.
Okay, ich schlage mal eine ganz andere Richtung ein. Sehr viel Fantasy-Booking und wenn der erste Schritt jetzt nicht funktioniert, wird keiner dieser Schritte funktionieren. Ich sage aber, Mariah May wird das Turnier gewinnen, weil da jetzt die ganzen, also kommen wir ja gleich nochmal genauer zu sprechen, aber die ganzen Ungereimtheiten, die jetzt da so ein bisschen in den letzten Wochen aufgekommen sind, also vor allem jetzt auch zwischen halt in der Dreierkonstellation, Toni Storm, Mariah May und Mina Shirakawa. Dann, also Willow und Chris werden sich irgendwie gegenseitig aus dem Turnier rausscreen. Die eine wird unfair Halbfinale gewinnen und die jeweils andere wird dafür sorgen, dass das Finale verloren geht. Mariah May ist dann so ein bisschen die Glückliche dahinter und dann wird es irgendwann den kompletten Bruch zwischen Mariah May und der dann immer noch Titelträgerin Toni Storm geben und dann kriegen wir Toni Storm gegen Mariah May bei All In. Aber wie gesagt, das kann auch. Ich glaube, wenn der Podcast draußen ist, ich bin mir gerade nicht sicher, wann die Matches angesetzt sind, ob das jetzt schon auch diese Woche passieren wird, also Mariah May gegen Saraya. Vielleicht ist es dann schon komplett falsch. Schauen wir einfach mal. Das ist
Ja,
mein Hot Take für das Turnier.
wenn ich kurz einhaken darf, wir hatten ja das Contract Signing zwischen Toni und Mina, also das ja von Mariah auch gehostet wurde. Und das wurde ja am Ende von Saraya und Harley Cameron gebastelt. Die haben ja quasi Toni und auch Mina attackiert. Ich kann mir das gut vorstellen, dass man da vielleicht jetzt im Match Mariah gegen Saraya, dass da vielleicht eine Retoure gegen Saraya fährt und ihr das Ausscheiden beschert sozusagen.
Auch möglich. Also, ich glaube, es wird gerade relativ deutlich, dass es einfach sehr viele Möglichkeiten gibt, dieses Turnier ausgehen zu lassen mit mehreren verschiedenen Gewinnerinnen. Vor allem, weil einfach viele das Standing haben, es sich grundsätzlich zu verdienen.
Das ist ja auch genau das Richtige im Gegensatz zu
Genau.
den Turnieren zuvor, ne? Also das ist schön, wenn man dann so viele Möglichkeiten hat und nichts sicher prognostizieren kann.
Dann springen wir mal direkt zu den Männern. Da gab es nicht bei Dynamite bislang ein Match. Wie eben schon gesagt, Pack gewinnt gegen Claudio Castagnoli. Vielleicht ganz interessant da noch sozusagen zum Match. Das wurde nämlich entschieden durch mehrere Einrollerversuche gegenseitig und einer hat dann am Ende funktioniert von Pack. Ist mal eine ganz nette Abwechslung. Man kann auch einfach sagen, wenn man einfach so Abfolgen hat von verschiedenen Einrollern in Folge. Irgendwann muss es einmal funktionieren, damit es glaubwürdig bleibt. Da haben sie das jetzt ganz gut durchziehen können. Zurück zum Turnier. Da wird es jetzt auf jeden Fall ein bisschen kritischer meinerseits, was die Zusammenstellung des Turniers angeht. Also das eine Viertelfinale hat jetzt schon stattgefunden. Pack steht damit im Halbfinale. Brian Danielson gegen Shingo Takagi kommen wir gleich auch noch zu, weil es ein Forbidden Door Match ist. Auf der anderen Seite haben wir dann Rey Fénix gegen Jay White und Jeff Jarrett gegen eine Wildcard, die aktuell noch nicht feststeht. Ich glaube, man kann sagen, aufgrund von der Konsequenz des Turniersieges, also Titelmatch bei All In, was nicht unwahrscheinlich auch der Main Event von All In werden dürfte, weil AEW einfach meistens, wenn es nicht gerade sowas wie Anarchy in the Arena oder so gibt, das Titelmatch des World Titles der Männer in den Main Event stellt, wird halt der Gewinner da auch in diesem Match drinsteht und das sorgt wahrscheinlich dafür, dass der Großteil der Leute einfach sehr unwahrscheinlich sein wird. Also hier ist relativ viel obere Midcard dabei, wenn man das so sagen darf. Ist ein realistischer Gewinner dabei, abgesehen von Bryan Danielson oder der noch unbekannten Wildcard?
Also auch wenn man hier dann die Home Hero Card ziehen will, natürlich Pac. Ja, er ist jetzt nicht Main Event, aber er ist halt auch Engländer. Und ich würde das natürlich als Pac-Ultra begrüßen. Ne, ist natürlich jetzt die Frage, wie man die Geschichte um den World Title bei Forbidden Door weitergeht. Weil da kommen wir dann nachher zu und ich spoiler schon mal, eigentlich darf keiner der beiden, die im World Title Match bei Forbidden Door stehen, das Match verlieren. Und sollte ein Will Ospreay nicht als Sieger aus dem Match herausgehen, wäre er eigentlich der größere Name für ein World Title Match bei All In, weil er einfach der größere Star ist und alle, die im Turnier sind, im Moment überstrahlt. Ja, von der anderen Turnierbaumseite würde ich von den drei bekannten Namen sagen, am ehesten ein Jay White, weil wir noch von New Japan wissen, was er drauf hat. Und durch die Rückkehr von Juice Robinson ist er jetzt aus dieser unsäglichen Trios Championship-Geschichte erstmal, glaube ich, raus. Auch wenn ein Juice Robinson sich jetzt in einer Promo lauthals beschwert hat, dass er nicht als Trios Champion anerkannt wird. Man hat doch Freebird Rules ausgerufen. Ich glaube, das werden sie dann irgendwie storytechnisch noch hinbiegen, sodass dann Jay White auch endlich wieder in Singles-Matches antreten kann und da seine wahren Qualitäten an den Tag legen kann. Also den würde ich im Finale sehen. Ja, und dann ist die Frage, gegen Pac oder gegen Bryan Danielson? Wie gesagt, Pac als Home Hero wäre denkbar. Bryan Danielson natürlich, wenn man ihm im Herbst seiner Karriere, er will ja noch jetzt noch bis Sommer, also jetzt gar nicht mehr so lange, noch ein paar Monate machen, dass man ihm dann in London das große Titelmatch gegen Ospreay oder Strickland gibt.
Zu meiner Seite des Fantasy-Bookings kommen wir gleich noch, weil das ein wenig mit dem Pay-Per-View zu tun haben wird. Aber ich sag mal, die Wildcard wird bei mir das Ding gewinnen. Vielleicht schon mal so als kleiner Hinweis, wen ich damit meinen könnte.
Oh, ich bin gespannt.
Aber hier, wie eben schon angedeutet oder eben schon gesagt, kritischer zu betrachten ist, dass hier einfach ein paar Leute dabei sind, die das ganze Turnier nur sehr, sehr unwahrscheinlich gewinnen werden. Für Dynamite ist jetzt beispielsweise aber schon Jay White gegen Rey Phoenix und für Collision Hikaru Shida gegen Deonna Purrazzo angekündigt, habe ich gerade nochmal schnell nachgeschaut. Also das erste Match von beispielsweise Mariah May dann gegen Saraya wird erst nach Forbidden Door stattfinden und auch die Wildcard wird erst nach Forbidden Door präsentiert werden. Es sei denn, es passiert jetzt noch irgendwas Unangekündigtes. Klar, wir haben jetzt gerade Montagabend bis Mittwochnacht kann viel passieren. Das ist aber der aktuelle Stand der Dinge. Ich habe eben gesagt, das ist das letzte Thema, bevor wir zu Forbidden Door kommen. Ich will jetzt nicht sagen, es war eine Lüge, weil ich davon wirklich eben überzeugt war, aber ich habe gerade doch noch einen Punkt gefunden. Nämlich eine Storyline, die es nicht oder beziehungsweise noch nicht auf die Matchcard geschafft hat. Nämlich einen Überraschungssieg von Dynamite. The Acclaimed gewinnt nämlich in einem Eliminator-Match gegen die Bucks. Wir haben die Eliminator-Matches häufig kritisiert. Hier kann man mal positiv sagen, hier gewinnt wirklich mal das Herausforderer-Team in dem Fall. Sonst können es natürlich auch Singles-Wrestler, Wrestlerinnen sein. Deswegen nette Abwechslung, dass auch hier mal das Eliminator-Match so ausgeht. Aber Stand jetzt steht es noch nicht auf der Pay-Per-View-Card, aber sie haben sich jetzt definitiv ein Titelmatch verdient. Werden wir das noch zusätzlich jetzt im Verlauf der Woche für Forbidden Door bekommen oder wird sich das eher auf die Wochen danach dann irgendwann hinausziehen?
Also es gehört eigentlich auf die Pay-Per-View-Card, jetzt wo Acclaimed sich das Titelmatch verdient haben. Und im Gegensatz zu früheren Eliminator-Matches ist es ja in eine Storyline eingebettet. Na, bei den sonstigen Eliminator-Matches, die man aus meiner Sicht eben so wie damals die Interims Championships abschaffen kann, ist es ja immer so gewesen, dass der Champion sich irgendwo aus dem Lockerroom, aus dem Backstage-Bereich gegriffen hat und gesagt, so, du kriegst jetzt ein Titelmatch. Und da wusstest du vorher, der schafft das nicht. Hier ist es jetzt anders. Acclaimed und The Elite hatten vorher schon ihre Differenzen. Da passt das dann auch in die Story eben mit rein. Und es gehört einfach auf die PPV-Card, das wäre für eine normale Weekly eigentlich zu groß, das Match. Man muss dann schauen, naja, es sind jetzt im Moment 10 Matches auf der Card und der Event wird wahrscheinlich mit Pre-Show wieder 5,5 Stunden dauern.
Ja, sind schon 10. Ich hatte eigentlich gedacht, es wären erst 9.
Also ich habe hier die englische Wikipedia-Seite zum Event auf, da sind es 10. Ja, wir können das ja nachher durchgehen.
Ja, vielleicht habe ich auch eins dann vergessen oder übersehen oder ich kann einfach gerade nicht zählen. Werden wir gleich sehen. Kommen wir jetzt aber wirklich zu Forbidden Door 2024 aus der UBS Arena aus Elmont, New York, USA. Ich habe mir so eine kleine Übersicht für die einzelnen Matches gemacht. Also ein Ablauf der Matches, den ich mir jetzt so ein bisschen zurechtgelegt habe. Währenddessen werden wir dann so ein bisschen auf die Geschehnisse bei Dynamite, Rampage und Collision eingehen. Bei manchen Storylines muss man auch sagen, ist wirklich nicht mehr viel passiert, jetzt beispielsweise in der letzten Woche. Das wird dann vielleicht ein wenig schneller gehen. Sollte ich jetzt aber irgendwie bei manchen Sachen irgendwas vergessen oder übersehen, kannst mich jederzeit gerne unterbrechen. Sieh es mir nach. Ich glaube, ich habe hier ungefähr in meinem Word-Dokument 5 Seiten Notizen jetzt nur für diese eine Podcast-Aufnahme rausgeschrieben. Vielleicht werde ich mal was übersehen.
Alles gut, fang an.
Kommen wir zum grundsätzlichen Aufbau für den Pay-Per-View, bevor wir zum ersten Match kommen. Ich muss für mich sagen, ich finde es insgesamt eigentlich nicht so verkehrt. Wenn ich mir jetzt die Matchcard anschaue, muss ich halt dann am Ende doch sagen, ich freue mich auf die allermeisten Matches wirklich sehr. Also, das werden gute bis sehr gute Matches, jede Menge dabei sein. Natürlich, bei den Weeklies war nicht alles Gold. Also, ohne jede Frage, da hätte man auch bei vielen Sachen noch mehr und vor allem besseren Aufbau machen können. Wenn ich mir jetzt die Matchcard ansehe, finde ich sie aber eigentlich ziemlich gut. Manche Sachen werden sich auch noch ändern, beziehungsweise noch was dazukommen. Kommen wir gleich zu. Aber wie siehst du das bislang, ohne jetzt auf einzelne Matches konkret einzugehen? Wie groß ist deine Vorfreude? Wie findest du die letzten Wochen in der Gesamtübersicht? Einfach, was ist so dein Gedanke jetzt 5, 6 Tage vor Forbidden Door?
Also rein von den Match-Ansetzungen freue ich mich auf fast alle Matches. Ne? Das ist ja auch nie das große Problem bei AEW gewesen. Also sie haben ja immer unterhaltsame Pay-Per-View-Cards aufgestellt. Es ist dann immer so die Frage, wie sie da hinkommen. Es gibt so ein, zwei Matches, wo ich denke, hä, wieso ist das Match völlig unabhängig von der wahrscheinlichen Qualität auf die Card. Ein Match hat sogar gar keine Vorgeschichte. Das ist dann wieder so eins von meinen liebgenannten Soda-Matches. Ja, also wie gesagt, von der Card her hat AEW eigentlich nie irgendwie großartig Probleme. Es ist halt immer die Story drumherum, bei denen merkliche und große Verbesserungspotenziale sich auftun.
Okay, dann gehen wir mal in die einzelnen Matches rein. Vielleicht verbessert oder verschlechtert sich ja noch die Meinung vom bisherigen Aufbau von einem von uns im Zuge des Podcasts bzw. im Zuge der Preview. Erste Match, was ich in meiner Auflistung habe, ist die TNT Championship, die aktuell bekanntermaßen vakant ist, nachdem Adam Copeland sie verletzungsbedingt abgeben musste. Und wir werden ein Ladder Match darum bekommen, was ja schon eine gewisse Tradition beim TNT-Title hat. Bislang sind aber in Anführungszeichen erst 5 Leute bekannt und bislang hieß es eigentlich immer, es wird ein Six-Man-Tag, nicht Six-Man-Tag-Team-Match, Six-Man-Ladder-Match. Die letzte Person, die jetzt noch in der vergangenen Woche dazugekommen ist, ist Lio Rush, die bei Rampage, und ich glaube, wir haben relativ selten so früh im Podcast so oft Rampage erwähnt, die bei Rampage gegen Action Andretti gewinnen konnte. Hat sich damit den 5. Spot in dem Match gesichert, was, also allein schon die Ansetzung des Qualifier-Match war vielleicht schon ein wenig überraschend, weil ein Lio Rush jetzt auch wahrscheinlich nie so wirklich Vollzeit bei AEW war und jetzt erst seit kurzem wieder vermehrt auftritt. Jetzt haben wir aber 5 der voraussichtlich 6 Leute angekündigt. Die 6. Person steht noch komplett in den Sternen, da haben wir noch kein mögliches Qualifier-Match bislang angekündigt bekommen. Also vielleicht ändert sich das noch in den nächsten Tagen. Bislang haben wir aber noch gar keine Ahnung aus Booking-technischer Sicht. Bislang haben wir aber Konosuke Takeshita, Mark Briscoe, Jack Perry, Dante Martin und gerade angesprochener Leo Rush. Tata meinte ja auch schon, dass sie Jack Perry als klaren Favoriten sieht. Ich hatte ja auch schon vor 2 Wochen gemeint, dass ich eigentlich mal ein großer Fan davon bin, einen Favoriten relativ deutlich zu positionieren und genau den dann nicht gewinnen zu lassen und dann halt einen anderen der 4 zu nehmen. Ich tue mich aber schwer damit, wer es sein könnte. Würdest du mitgehen, dass es aller Voraussicht nach Jack Perry wird, der das Ding gewinnt, oder könnte eine ominöse 6. Person dann noch komplette Furore sorgen?
Also Jack Perry ist natürlich der, der aus den bisher bekannten Namen, ich sage, ein bisschen heraussticht. Man sollte aber auch einen Konosuke Takeshita nicht außen vor lassen.
Das wäre jetzt noch mein 2. Name. Den anderen 3 gebe ich eigentlich keine Chance.
Wobei von denen eher am ehesten noch ein Leo Rush passen würde, weil Dante Martin ist Tag-Team-Wrestler. Und Mark Briscoe, so funny er ist, der ist ROH World Champion, und der braucht nicht noch einen zweiten Titel. Na, also von den bekannten Namen würde ich sagen, muss ich Carter zustimmen, Jack Perry, und als nächstes am ehesten noch Konosuke Takeshita, abhängig davon, wer der 6. Mann wird.
Ja, geh ich absolut mit. Ich hätte wahrscheinlich so eine 80-20% Verteilung für Jack Perry, 20 für Takeshita und den Rest. Ja, aus von dir auch genannten Gründen sehe ich da jetzt nicht wirklich. Ich finde es aber wirklich ganz spannend, dass es jetzt immer noch nicht die 6. Person gibt, so kurz vom Pay-Per-View, und wir immer noch nicht wissen, wer in möglichen Qualifier-Matches, also wer in einem möglichen Qualifier-Match drin sein könnte oder drin ist. Das heißt, vielleicht kriegen wir da ja wirklich noch eine etwas größere Überraschung, wer vielleicht diesen Spot noch bekommt. Und dann haben wir vielleicht sogar noch eine ganz andere Favoritenrolle. Aus Dynamite war vielleicht noch relevant ein Segment bzw. ein Match, was einige der Teilnehmer beinhaltet hat. Nämlich erstmal gab es ein ganz schönes Backstage-Segment, wo schon 4 Personen zu sehen waren, die dann im späteren 8-Man Tag Team Match vorgekommen sind. Da finde ich aber besonders hat Mark Briscoe schon wirklich gut abgeliefert. Jack Perry kam dann auch noch dazu, also wie gesagt, 2 der 5 bekannten Namen. Später bei dem 8-Man Tag Team Match gewann dann Kyle O'Reilly, Orange Cassidy, Dante Martin und Mark Briscoe gegen Kyle Fletcher, Konosuke Takeshita, Zack Sabre Jr. und Roderick Strong, womit wir zumindest 4 der 5 bekannten Namen schon drin haben.
Und auch ein anderes Match von der Card auch schon involviert ist.
Genau. Deswegen wäre das gleich mein Übergang direkt zu dem Match dann gewesen. Bevor wir zum nächsten Match dann auch schon direkt kommen, möchte ich jetzt aber gerade das TNT Championship Match noch nicht so schnell abschließen. Also erstmal muss ich noch dazu sagen, ich liebe Ladder Matches, ich liebe Multi-Man Ladder Matches. Da schlägt einfach mein Popcorn Wrestling Fanherz wirklich 3 Stufen schneller. Hättest du denn sonst noch einen Kandidat, wer irgendwie ein möglicher 6. Mann sein könnte, der irgendwie aus irgendeiner Historie da jetzt noch besonders gut reinpassen könnte?
Sammy. Sammy ist mehrfacher TNT-Champion, ne? Und ist wohl ready, aber ist jetzt in letzter Zeit in den Shows nicht mehr aufgetaucht. Der wäre zum Beispiel da noch ein möglicher Teilnehmer. Ansonsten jetzt aus dem Roster aktuell habe ich jetzt keinen Namen ad hoc, wo ich sagen würde, der würde da 1100%ig reinpassen. Ich meine, du kannst zum Beispiel auch ein Penta mit reinsetzen oder ein Ray Phoenix. Na, aber das wäre auch ein Füllmaterial. Ich glaube, Sammy Guevara würde auch aus seiner Historie mit dem Titel da ganz gut reinpassen.
Ja, das Problem ist halt natürlich beim TNT-Titel oder vielleicht auch generell bei AEW, wobei Problem auch das falsche Wort ist, dass du einfach bei vielen Sachen noch nicht diese riesige Historie hast. Und wenn dir beim TNT-Titel ein früherer Champion wie Cody Rhodes mal wegfällt, ein Scorpio Sky hat da auch nicht so viel aktuell miteinander mit zu tun, da sind halt schon nicht mehr viele frühere Champions da. Ja. Adam Copeland offensichtlich verletzt.
Ja, Miro vielleicht.
Das wäre noch möglich. Ich habe mir zumindest einen Namen, den ich mir gedacht habe, wo es jetzt aber auch wieder Auszeitgerüchte oder Aussagen zu gab, wäre halt Darby Allin, um halt dann genau einen Jack Perry halt so ein bisschen zu neutralisieren, rauszunehmen, um halt dann den von mir gewünschten Upset-Sieg zu bekommen. Aber was man liest, wird halt Darby Allin erstmal eine Auszeit nehmen und ja, einfach die nächsten Wochen nicht da sein.
Ja, das habe ich auch so gehört, wobei ich mich dann frage, warum er dann beim letzten Pay-per-View überhaupt aufgetaucht ist. Da hätte man ja auch jemand anders ins Anarchy in the Arena Match mit reinsetzen können, damit er sich in Ruhe auskuriert.
Ja, das ist ja manchmal eh generell so eine Sache, das
Aber Darby
ist auch.
ist Darby, der macht Darby dich. Den kannst
Ja.
du mit keinen normalen Maßstäben messen.
Ja, also generell kommt es irgendwie oft vor, dass Leute überraschend lange Auszeiten nehmen, dann zum Teil mal für ein Match oder für eine kurze Storyline wieder da sind und dann wieder auf Wochen und Monate fehlen. Deswegen, mich wird hier gar nichts mehr überraschen. Ich habe schon gedacht, dass Darby Allin viel länger weg ist und dann war er ja trotzdem jetzt auch beim letzten Pay-Per-View da. Und jetzt ist er wieder weg und mich würde es nicht wundern, wenn er jetzt trotzdem für dieses eine Match kommen würde, einfach nur um, sei es einfach nur Jack Perry den Titel zu kosten. Mich würde bei vor allem den Darby Allin nichts mehr schocken.
Das ist richtig.
Dann machen wir direkt den eben angekündigten Sprung von dem TNT-Title-Match zu einem Singles-Match ohne Titel, nämlich ein oft gesehener Gast bei Forbidden Door, Zack Sabre Jr. gegen Orange Cassidy. Wie eben gerade schon gesagt, konnten wir auch beide in dem Eight-Man Tag Team-Match sehen. Ansonsten hatte das Match natürlich jetzt nicht den riesigen Aufbau, ist natürlich auch schwierig bei zwei Leuten, die halt aus verschiedenen Companies ursprünglich kommen. Ich bin aber jetzt jemand, der einen Zack Sabre Jr. hauptsächlich immer nur bei AEW dann gesehen hat, einfach nur, weil ich jetzt beispielsweise nicht New Japan verfolge. Wie siehst du das Match? Wie ist deine Vorfreude? Wer wird gewinnen?
Das ist das Soudah-Match, was ich meinte, weil das 0,0 Aufbau vorher hatte. Einfach mal irgendwann so zwischendurch angekündigt wurde. Also so ein ganz klassischer Showcase. Von der Qualität her sind beide natürlich über alle Zweifel erhaben. Wie wird es ausgehen? Ist eine gute Frage, weil Orange hat ja im Moment andere Dinge zu tun. Na, also eigentlich ist er ja mit der Don Callis Family und insbesondere Trent Barretta im Moment beschäftigt. Also ich würde hier vielleicht mit einem Sieg von Zack Sabre Jr. rechnen, damit jetzt New Japan bei dem gemeinsamen Event zumindest ein, zwei Siege auch mit einfährt, weil das ist ja dann für die Bilanz auch ganz gut, wenn dann nicht die eine Seite so total überwiegt. Und danach sind die beiden eh wieder in ihren Promotions unterwegs und da wird es auch kein großes Aftermath in den folgenden Wochen von geben.
Ja, davon gehe ich auch auf jeden Fall mal aus. Ich habe auch schon überlegt, ob ein Zack Sabre Jr. vielleicht auch eine Person wäre, die vielleicht auch mal einen längerfristigen Run oder vielleicht auch sogar mal einen Vollzeitvertrag von AEW bekommt. Für so einen Fall wäre es natürlich nicht schlecht, wenn er dann auch mal ein größeres Match gewinnen könnte. Orange Cassidy, hast du ja auch gerade schon gesagt, ist eigentlich in einer ganz anderen Storyline verstrickt, was ihm vielleicht so auch das Match kosten könnte. Also es kommt bei AEW eigentlich nicht oft vor, aber gerade dieser Pay-Per-View bietet, glaube ich, für viele Leute irgendwie eine Möglichkeit, jemanden zu screwen, einzugreifen, ein Match zu kosten, um eine andere Storyline fortsetzen zu können. Deswegen vielleicht nutzt man auch das aus, um Orange Cassidy verlieren zu lassen. Aber ein weiterer Punkt, wo ich auch bei dir bin, ist es halt einfach ein So-Da-Match, einfach weil der Aufbau war nicht wirklich da. Es geht halt um wirklich nichts, also es geht um keinen Titel. Das macht es vielleicht ein wenig spannender, aber auch ein bisschen unspannender, einfach weil es halt wirklich einfach nur ein Match ist, was wahrscheinlich 20 Minuten bekommt, wenn überhaupt sehr gut sein wird. US-Fans die Möglichkeit geben kann, einen sehr talentierten New Japan-Guy ein bisschen ausführlicher mal beobachten zu können. Aber ansonsten wird es wahrscheinlich jetzt auch nichts Besonderes sein und das möchte ich gar nicht irgendwie negativ den beiden gegenüber irgendwie so sehen oder aussagen, sondern halt, wie gerade gesagt, es ist halt einfach nur ein Match, was was für die Qualität des Matches da ist und für nichts weiteres. Ich würde dann aber trotzdem einfach mal auf den Zack Sabre Jr. gehen. Orange Cassidy kann immer verlieren. Zack Sabre Jr. hat, glaube ich, ja letztes Jahr bei Forbidden Door gegen Bryan Danielson verloren. Das würde vielleicht in dem Punkt ein bisschen mehr Sinn ergeben, aber das ist vielleicht auch ein 50-50-Match, weil es einfach nicht so relevant ist, was da passiert. Ja, sollen wir direkt schon weitergehen?
Ja, mal gerne.
Ich glaube, ich bin jetzt auf das 10. Match gekommen, was mir noch fehlt. Ich glaube, wir reden über ein Match, was so gesehen noch gar nicht so richtig feststeht, weil ein Gegner noch nicht da ist, nämlich das Jeff Cobb-Match um die New Japan Pro Wrestling World Television Championship.
Korrekt, das steht hier nämlich schon mit auf
der Card. Das ist an sich auch schon vor Wochen angekündigt worden, nur halt jeher noch ohne möglichen Gegner. Auch da muss ich jetzt sagen, ich bin einfach bei New Japan nicht im Programm drin. Ich weiß wirklich nicht, wer das der Gegner sein könnte, sein wird. Ob es einfach nur ein AEW-Guy wird für ein Titelmatch, was dann Jeff Cobb gewinnen wird. Vielleicht wird es auch ein New Japan-Guy, den ich einfach nicht weiß, weil ich da zu wenig Produkt drin bin. Ich hoffe, mir wird es verziehen. Weißt du da irgendwie mehr? Weil ansonsten kann ich auch gar nicht so viel dazu sagen, weil ja, es ist halt einfach eine klaffende Lücke in meinem Wrestling-Wissen.
Nee, also da habe ich auch noch keine Ahnung, bin auch bei New Japan aktuell überhaupt nicht drin, um zu erahnen, mit wem Cobb da vielleicht gerade um den Titel fädet. Aber das wäre ja zum Beispiel eine Option, wenn man jetzt ein New Japan-Gimmick mit in die Show einflechten will. Da gibt es ja bei Wrestle Kingdom immer den New Japan Rumble, also eine Battle Royale. Und da könnte man ja zum Beispiel perfekt so die Leute reinsetzen, die jetzt nicht auf der Card sind. Und der Sieger kriegt dann hier den Titelkampf später am Abend gegen Jeff Cobb. Problem gelöst. Und da kannst du dann AEW-Leute, CMLL-Leute, New Japan-Leute alle reinsetzen. Und irgendeiner von denen darf dann gegen Jeff Cobb verlieren.
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich habe auch schon überlegt, weil es einfach bislang die bisherige Matchcard sehr AEW-lastig ist und ich bei den meisten, besonders auch Titelmatches, eher von einem AEW-Sieg ausgehe, wäre das einfach noch eine Möglichkeit, New Japan auf dem Papier, was Matchausgänge angeht, einfach besser zu positionieren, dass sie da einfach einen AEW-Guy mit Kader nehmen, ganz egal wer es ist, einfach ein gutes Match draus machen und halt dann Jeff Cobb als New Japan-Vertreter halt den Sieg zu geben.
Lass es zum Beispiel Daniel Garcia sein.
Beispielsweise. Oder ich glaube, wir die möglichen Mid-Kader, die an sich sehr gut im Ring sind, haben wir wahrscheinlich einige zur Verfügung. Kann auch natürlich einfach nur sowas werden, aber dein Szenario klingt plausibel. Am Ende habe ich einfach keine Ahnung, weil ich dazu nicht so viel sagen kann. Aber dementsprechend können wir da, glaube ich, auch relativ schnell weitergehen. Zu einem Match, wo ich ähnlich wenig zu sagen habe, nämlich ein Title vs. Title Match zwischen der TBS-Championess Mercedes Moné und der New Japan Pro Wrestling Strong Women's Championess Stephanie Vaqueur. Da ist jetzt in der vergangenen Woche bis auf Einspieler und Rückblicke auf, ich glaube, es war ein CMLL-Event, wenn ich es jetzt richtig mir notiert habe, gar nicht so unfassbar viel passiert. Dementsprechend sind wir auch mehr oder weniger auf dem gleichen Stand wie in den letzten Wochen auch. Das Match steht, Title vs. Title. Wenn nicht irgendwie ganz verrückte Dinge passieren, wird hier eine der beiden Damen mit zwei Gürteln nach Hause gehen. Die Frage ist halt dann natürlich, wer wird es sein? Wird AEW den New Japan-Titel bekommen oder wird New Japan den AEW-Titel bekommen?
Ja, ist jetzt gut die Frage. Was will man mit Mercedes machen? Ne, weil so lange hat sie den Titel noch nicht. Sie hat ihn auch noch nicht so oft verteidigt. Eigentlich könnte die Story von ihr als TBS Championess weitergehen. Von der Seite her würde zum Beispiel ein Sieg von ihr, sie selber hatte ja, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, die Strong Women's Championship von New Japan auch schon getragen. Würde passen, wenn man jetzt sagt, nee, wir wollen Mercedes für den World Title aufbauen. Da kann der TBS-Titel natürlich stören. Dann könnte man den an Stephanie Vaqueur geben, die ja dem Vernehmen nach auch eine sehr talentierte Dame ist. Ja, und bei Stardom zum Beispiel auch eine sehr große Rolle spielt aktuell. Ja, das ist jetzt so die Frage, wohin will man mit Mercedes? Ich glaube, an der Frage entscheidet sich das. Ich könnte mit beiden leben, wobei natürlich, wenn Stephanie die TBS Championship sich holt, dann wieder die Frage ist, wie oft kommt sie dann in die USA, um diese auch zu verteidigen? Und wie präsent
Ja.
wäre sie in den Weeklies für entsprechende Storyaufbau?
Ja, ich bin in vielen Punkten auf jeden Fall bei dir. Allein schon auch in der grundsätzlichen Aussage, dass an sich beide dieses Match und die beiden Titel dann auch gewinnen können. Mercedes Moné darf eigentlich noch nicht verlieren, weil sie jetzt noch nicht lange da ist, noch nicht viele Matches hatte, hattest du ja gerade schon gesagt, nicht viele Titelverteidigungen. Deswegen müsste sie eigentlich noch ein bisschen. Ich will nicht sagen geschützt werden, aber es wäre schon irgendwie seltsam, wenn sie jetzt verliert. Auch wenn sie dann natürlich die Möglichkeit hätte, auf den World-Titel zu gehen. Dazu wäre halt, wenn sie verliert und der Titel geht zu New Japan, zu Stephanie. Das wird dann ja bedeuten, dass wir jetzt die gefühlt nächste relativ kurze TBS-Title-Regentschaft hätten. Und weil, wenn Titel bei externen sind, die Regentschaft meistens jetzt auch nicht so unfassbar lange gehen, könnte das vielleicht dann auch schon bedeuten, dass Stephanie Vaqueur auch nicht so lange Titelträgerin der TBS Championship sein könnte. Und das wären dann mit dem relativ kurzen Run von Willow einfach sehr viele Titelwechsel eines Titels in kurzer Zeit, was auch nicht ganz, ja, in die AEW-Schablone eines Champions passt. Dementsprechend wäre ich, glaube ich, insgesamt schon bei Mercedes Moné als Siegerin. Man muss aber auch einfach dazu sagen, oder ich muss dazu sagen, ich kann Stephanie Vaqueur nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie groß sie als Star ist, wie groß sie gesehen wird, ob die vielleicht so gigantisch dargestellt wird in Japan, dass sie auch problemlos dieses Match gewinnen kann. Für mich wäre es ein kleiner Upset. Und in die Punkte, die ich gerade schon gesagt habe, wird es auch irgendwie nicht reinpassen. Deswegen würde ich da mal auf Mercedes Moné gehen. Aber es ist ein Pay-Per-View, auf den ich mich jedes Jahr riesig freue, weil ich Leute sehe, die ich nicht so oft sehe. Aber es ist auch gleichzeitig ein Pay-Per-View, wo meine Expertise eben halt nur 50% wert ist, weil ich zu der anderen Promotion nicht viel sagen kann.
Ja, wobei jetzt natürlich das auch das erste Mal ist, dass Stardom so eine bedeutsame Rolle spielt. Bei den ersten beiden Ausgaben war es ja wirklich eine reine AEW zu New Japan Story. Und dadurch, dass jetzt Stardom und New Japan sozusagen unter einem Dach bei Bushiroad sind, haben sich dadurch einige Türen geöffnet. Ja, ich sehe auch Mercedes leicht vorne, aus genannten Gründen. Also da kann ich deinen Ausführungen auch nur zustimmen. Es wäre jetzt aber keine totale Überraschung, wenn es auch in die andere Richtung ginge.
Okay, dann lassen wir das auf jeden Fall mal so stehen und springen von den ersten beiden Frauentiteln des Abends zum dritten, nämlich zur AEW Women's Championship. Da hatten wir eben auch schon kurz drüber geredet, auch über das, was bei Dynamite passiert ist. Also vollständigkeitshalber, Toni Storm wird gegen Mina Shirakawa antreten und da möglicherweise ihre Championship verteidigen. Bei Dynamite ist dann, ich habe es vor 2 Wochen im Podcast Sorgerechtsstreit genannt, der ist jetzt bei Dynamite ein wenig weiter eskaliert. Beide werben sehr um die Gunst von Mariah May. Auch das, was du eben ja auch schon gesagt hast, dass dann noch die Outcasts, also Saraya und Harley Cameron zunächst, später dann auch noch
Anna Jay.
NRJ, Dankeschön, den Namen hatte ich mir nicht notiert, dazugekommen sind. Am Ende ist Toni Storm durch einen Tisch gelandet, wo sie sich selbst so ein bisschen durchmanövriert hat. Für Dynamite ist jetzt auch noch ein Six-Man-Tag-Team-Match von den gerade 6 genannten Damen angekündigt. Also auf der einen Seite Toni Storm, Mariah May, Mina Shirakawa, auf der anderen Seite die, sind es schon 3 offizielle Outcasts. Ich weiß nicht, ob NRJ schon offiziell dazugehört. da ist jetzt auf jeden Fall sehr viel Eskalationspotenzial in dem einen Team drin. Aber wird das am Ende dazu führen, dass Toni Storm den Titel verliert? Oder wird vielleicht auch mein Szenario von vor 20 Minuten oder wann ich das gesagt habe, vielleicht doch Wirklichkeit?
Ich sag mal, hier ist ein bisschen auch das gleiche Problem wie im vorherigen Match. Wenn Mina World Champion wird, wie oft kann sie da sein, um zu verteidigen? Manchmal ist es ja auch so, dass man dann das New Japan oder in dem Fall Stardom dann die Dame, die dann jeweils gerade den Titel hat, vielleicht für längere Zeit zu AEW abstellt, damit sie dann auch präsenter ist und ein Programm machen kann, an dessen Ende sie dann den Titel wieder an jemand anderes verliert und dann wieder zurückgeht. Hier ist jetzt die Frage, wie will man mit dieser Dreiecksgeschichte zwischen Toni, Mina und Mariah weitermachen? Soll das jetzt bei Forbidden Door aufgelöst werden? Soll sich Mariah endlich für eine Seite entscheiden? Wie schaut es mit den Outcasts aus? Wie passen die in die Konstellation rein? War der Angriff beim Contract Signing vielleicht nur im Zuge des Own Heart Turnier Matches zwischen Mariah und Saraya zu werten? Warum sind die dann aber auch auf Toni und Mina losgegangen? Wäre ja kein Grund gewesen. Man hätte ja Mariah auch zum Beispiel irgendwie Backstage abpassen können. Also ich glaube, das Match wird nicht eindeutig ausgehen. Die Story wird weitergehen und die Outcasts werden eine Rolle in dem Match mitspielen.
Ich glaube, das ist auch ein Match, wo uns im Gegensatz wahrscheinlich zu ein paar anderen jetzt Dynamite noch vielleicht die ein oder andere Frage beantworten könnte, vielleicht auch noch ein paar neue Fragen aufwerfen könnte, wenn es da schon irgendwie Tendenzen gibt, für wen sich Mariah May entscheidet. Da möchte ich auf jeden Fall auch noch positiv hervorheben, das ist mal wirklich ein Storyline-Match, was dazu geführt hat, dass ich einfach wirklich nicht genau weiß, was da jetzt passieren soll, weil es einfach viele Möglichkeiten gibt. Mariah May könnte sich bewusst für eine der beiden entscheiden, könnte aber auch unbewusst einem von den beiden das Match irgendwie kosten. Vielleicht gibt es jetzt schon den Split von Toni Storm und Mariah May versucht, das Turnier zu gewinnen, um ihrer früheren Mentorin und Freundin den Titel abzunehmen. Vielleicht entscheidet sie sich jetzt für Toni Storm und gewinnt so ein bisschen in Anführungszeichen aus Versehen das Turnier und dann kriegen wir den Split von den beiden erst im Verlauf zu All-In oder bei All-In. Also ich glaube, hier kann wirklich viele Szenarien eintreten. Wie du gerade auch schon gesagt hast, Saraya und die Outcasts können hier genauso noch irgendwie mitspielen und dementsprechend ihre Chancen auf Sarayas Turniersieg noch weiter erhöhen. Hier kann wirklich sau viel passieren. Also die einzige Sache, wo ich mir wirklich sicher bin, das Match wird nicht clean enden.
Ja, das ist gewiss. Also das wird kein sauberes 1-1-Match sein. Irgendwas wird passieren und ich, ja, wie gesagt, es hängt davon ab, wie will man die ursprüngliche Storyline zwischen den drei Damen auflösen. Soll das jetzt schon sein, damit man dann zum Beispiel mit Toni gegen Mariah zu All-In gehen kann? Wird es weitergeführt und so wie du sagst, dass dann vielleicht Mariah das Turnier gewinnt und sich darüber mit Toni entzweit, wird Mina überhaupt danach noch eine Rolle damit spielen? Viele Fragen, wir werden kommendes Wochenende dann die Antworten haben.
Ja, definitiv. Aber um das noch so ein bisschen abzuschließen, da wirklich mal Applaus, ich ziehe meinen Hut, den ich gerade nicht aufhabe, vor Tony Khan, dass er es mal wirklich geschafft hat, bei einem Forbidden Door Pay-Per-View ein Titelmatch zwischen AEW und New Japan so aufzubauen, dass ich wirklich spannend finde, was da passiert, weil meistens stand es ja eh schon ziemlich genau fest, wie die Matches dann ausgehen werden. Und hier haben sie es wirklich mal geschafft, wirklich ein gutes Booking hinzulegen. Natürlich auch aufgrund der Vorgeschichte von den dreien, beziehungsweise Mariah May jetzt mit jeweils beiden. Aber da wirklich positiv. Chapeau, haben sie gut gemacht. Kommen wir zu einem weiteren Match. Und ich glaube, damit haben wir dann so ziemlich alle, wo irgendwie nicht so wirklich viel passiert ist in den letzten Wochen oder in der letzten Woche. IWGP World Heavyweight Championship Match John Moxley gegen Tetsuya Naito. Korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege. Aber bei AEW wurde doch hierzu nichts beigetragen in drei Shows. Ich habe selbstverständlich alle Shows gesehen, ich habe auch extra nochmal alle Showberichte durchgelesen, die wie immer so detailliert und ganz viel Liebe auf wrestling-infos.de geschrieben und veröffentlicht wurde. Aber hier kam doch kein Segment zu, oder?
Nö, nur die Match-Ankündigung. Naito ist nicht einmal bei AEW aufgetaucht.
Aber auch Mox nicht. Also jetzt in der vergangenen Woche.
Nee, auch Mox nicht. Ne? Also das ist auch vom Grundsatz her, wenn du das nimmst, ein Sudar-Match. Ich meine, Naito ist als der, dem Mox den Titel damals abgenommen hat in Chicago, als Herausforderer eine logische Wahl. Das will man nicht abnehmen. Es ist jetzt natürlich die Frage, wie wird dieses Match ausgehen? Ich hatte ja letzte Woche auch schon spekuliert, dass Naito sich hier den Titel vielleicht zurückholt, damit Mox wieder für AEW frei ist und der Titel wieder bei einem New Japan Wrestler liegt, worauf Kata ja interveniert hatte, dass New Japan äußerst ungern Titelgewinne außerhalb von Japan abhält. Aber was will man jetzt hier machen? Man hat keinen Aufbau, man weiß jetzt nicht, wer könnte denn da intervenieren. Wird es vielleicht ein Time Limit Draw oder, ne, es ist eine große Wundertüte, dieses Match.
Ja, definitiv. Also besonders für mich, weil ich einfach inhaltlich zu einem Naito oder generell zu dem Roster von New Japan nicht so viel sagen kann, ob es da jetzt irgendwie andere Namen gibt, wo es viel wahrscheinlicher ist oder wo es besser passen würde. Das lasse ich mal komplett außen vor. Ich hatte ja auch schon vor 2 Wochen oder ich glaube auch generell schon davor gesagt, bei den Forbidden Door Pay-Per-Views, ich meine, jetzt ist es der dritte, aber da waren meistens die Titelmatches zwischen verschiedenen Companies relativ unspannend, weil es dann einfach klar war, okay, der Titel geht nicht von der einen Company zur anderen. Jetzt haben wir ja in dem Fall, ganz offensichtlicherweise, dass wir eigentlich einen AEW-Guy haben, der einen New Japan-Titel hat, der jetzt gegen einen New Japan-Guy ohne Titel antritt. Deswegen hätte ich gesagt, auf dem Papier wäre das prädestiniert dafür, um genau das mal passieren zu lassen, nämlich ein relevanter Titel wechselt von der einen Promotion zu anderen, nämlich in dem Fall wieder zurück. Ich kann auch Katas Punkt voll und ganz nachvollziehen und halte ihn für mehr als valide, wenn man sagt, erstens, dass ein Titel auf einem anderen Kontinent, in einem anderen Land wechselt, ist wahrscheinlich relativ selten, kommt nicht so oft vor, wird nicht so gern gesehen. Und zweitens, dass es halt eine Show ist, die natürlich von AEW, New Japan und vollständigkeitshalber auch CMLL zusammen ausgetragen wird, ist es halt natürlich wahnsinnig AEW-lastig jetzt vor allem am kommenden Sonntag. Also die meisten Matches sind ja ziemlich klare AEW-Matches. So wirklich reine New Japan-Matches könnte eigentlich nur Jeff Cobb gegen einen möglichen New Japan Guy werden. Und sonst haben wir immer mindestens eine Person von AEW, wenn nicht sogar das komplette Match besteht aus AEW-Leuten. Deswegen ist es einfach so AEW-lastig, dass ich mir vorstellen kann, dass es vielleicht auch nicht so unfassbar viele Japaner oder New Japan-Fans dann anziehen wird. Einfach nur, weil für die da jetzt gar nicht so viel passiert. Das ist die komplett valide Gegenargumentseite. Ich bleibe einfach mal bei meinem Bauchgefühl und sage, bei Forbidden Door wechseln so wenig Titel. Ich sage jetzt einfach mal, der wechselt jetzt hier zu Tetsuya Naito. Auch wenn das kompletter Quatsch sein kann. Da, wie gesagt, das sei mir verziehen. Ich bin kein New Japan-Fan oder jemand, der es intensiv detailliert verfolgt. Aber es bietet sich einfach aktuell zu sehr an. Und auch das, was du schon gesagt hast, wann will man dann Mox halt diesen Titel endlich abnehmen, damit er wieder zur AEW zurückkommen kann?
Eben genau, ne? Also ja, war auch mein Tipp, aber wie du schon gesagt hattest, man kann Katas Argumentation natürlich auch nachvollziehen. Sie hatte aber auch gesagt, dass der nächste größere New Japan Event dann auch noch länger dauern würde. Und es kann dann sein, dazwischen vielleicht ein Mox als Champion mit in G1, in das große New Japan Turnier. Das ist ja traditionell so, dass der Titelverteidiger mit im Turnier steht. Ja, es ist jetzt die Frage, wie lange will New Japan einen Gaijin als World Champion in seinen, also mit dem Gürtel rumlaufen lassen, der eben auch noch nicht mal bei der Company unter Vertrag steht?
Ja, definitiv. Also ich habe es jetzt schon eigentlich zu oft gesagt, ich kann dazu inhaltlich gar nicht so unfassbar viel beitragen. Ich gehe auf den Titelwechsel auch als absoluter wilder Guess. Also weiß ich nicht, ob das eintreten wird. Ich weiß auch nicht, wie wahrscheinlich es ist. Ich lege mich einfach trotzdem mal drauf fest, dass es so passieren wird. Kommen wir zu einem Match, was in der Tat einen relativ langen Aufbau bekommen hat, sehr präsent in zum Teil allen drei Weeklies, der zumindest bei mir, so wie ich es mitbekommen habe, bei vielen anderen auch jetzt nicht so unfassbar viel Euphorie ausgelöst hat, nämlich das Six-Man-Tag-Team-Match Chris Jericho, Big Bill und Brian Keith als auf der Seite des Learning Trees gegen Samoa Joe, Hook und Katsuyori Shibata. Bei den meisten Matches habe ich immer relativ viel zugesagt, bevor ich es dir gegeben habe. Vor allem, weil ich relativ sprachlos bin, nutze ich das jetzt einfach mal aus und wirf dir den Ball rüber. Was hast du zu dem Match zu sagen?
Bei dem Match frage ich mich, was sollte das zwischendurch mit dem Learning Tree und Private Party? Weil irgendwie haben die beiden so gar nicht in diese Story mit reingepasst. Ich glaube, dass wenn man da jetzt eine längere Geschichte draus machen will, dass vielleicht die Private Party am Ende doch noch zum Learning Tree joint, dann hätte man das auch nach Forbidden Door starten können. Und ich weiß jetzt, also Learning Tree, ich kann mich mit der Geschichte nicht anfreunden. Und wenn da jetzt Private Party noch dazukommen würden, das wäre der dritte Stable mit Jericho als Anführer innerhalb von 5 Jahren bei AEW. Und der Learning Tree, Entschuldigung, der stinkt hinter sowohl dem Inner Circle als auch der JAS, aber meilenweit ab.
Ja, sowohl von der Besetzung als auch von der Darstellung. Vor allem, weil es auch im Grunde genommen ja nichts anderes ist. Und das haben wir ja auch schon mehrfach gesagt in den letzten Wochen und Monaten. Es ist im Grunde genommen nichts anderes als die JAS. Es ist halt ein Stable, was ausschließlich auf Chris Jericho ausgerichtet ist. Zum Teil mit Leuten, die einfach sonst, wie man es jetzt auch zum Teil im Nachhinein schon mitbekommen haben, einfach nicht diese riesen Zukunft oder Gegenwart ohne dieses Stable hatten. Also. Also Daniel Garcia mal außen vor genommen, hat auch die JAS jetzt ja auch nicht die unfassbar vielen Topstars jetzt im Nachhinein hervorgebracht, die zum Teil nicht mal mehr unter Vertrag stehen. Ich glaube, also ich bin auch ganz bei dir, ich verstehe nicht ganz, was Private Party da so genau soll in dieser ganzen Storyline. Um gerade nochmal Collision halt dann aufzufangen, gab es halt einmal da das Titelmatch zwischen Jericho und Big Bill. Ja, nicht Titelmatch, Tag Team Match, falls ich mich gerade versprochen habe, zwischen Jericho und Big Bill gegen eben Private Party, was halt dann auch der Learning Tree gewonnen hat. Bei dem gleichen oder bei der gleichen Ausgabe gab es auch noch ein Six-Man Tag Team Match, wo Samoa Joe, Hook und Shibata gegen die Premier Athletes gewonnen haben. Und wenn jetzt nicht gerade Private Party durch diese Niederlage anerkennt, dass der Learning Tree ihnen weiterhelfen kann und Chris Jericho respektieren, so wie es Brian Keith immer gefordert hat oder immer noch fordert, dann weiß ich auch wirklich nicht, was dieses ganze Booking der letzten Wochen wirklich sollte. Ich bin aber auch nicht viel glücklicher, wenn das genauso kommen wird, weil dann ist es wieder ein Chris Jericho Stable mit Leuten, die sich selbst eigentlich nicht tragen können und ich auch nicht weiß, wo das hinführen soll. So oder so darf aber auch das Jericho Stable dieses Match nicht verlieren, weil Achtung, Wortspiel, wenn jetzt der Learning Tree das Match verliert, dann kann er direkt auch wieder gefällt werden.
Ja, ach, den kann man gleich mit Wurzeln ausreißen. Der Learning Tree ist eine Totgeburt. Aber schön ist es für die Leute, Fans von New Japan Pro Wrestling, die dieses Match dann schauen. Sie sehen Shibata mal wieder. Na, der ist ja damals von New Japan zu AEW gekommen nach seiner schweren Verletzung. Und der hat ja bei New Japan auch eine gewisse Legende.
Ja, das auf jeden Fall. Ansonsten wrestlerisch erwarte ich mir da jetzt gar nicht so viel, wie vielleicht der ein oder andere treue Zuhörer weiß, bin ich nicht der größte Six-Man-Tag-Team-Match-Fan, ganz grundsätzlich. Rein wrestlerisch haut mich jetzt die Learning-Tree-Seite nicht um. Auf der anderen Seite würde ich mich bei Samoa Joe oder Shibata mehr über ein Singles-Match freuen, besonders bei einem Samoa Joe. Ein Hook hat mich bislang auch noch in keinem Match so richtig überzeugt. Das heißt, rein wrestlerisch erwarte ich hier nicht viel. Das wird vielleicht eine kleine Verschnaufpause oder vielleicht auch eine Pipi-Pause für mich. Aber ich weiß nicht genau, wo das hinführen soll. Das vielleicht Spannendste daran ist noch so die Verbindung zwischen Samoa Joe und Hook, der ja dann so ein bisschen der Mentor für Hook darstellt oder vielleicht auch in Zukunft auch weiterhin darstellen könnte. Aber ich erwarte eigentlich in diesem Match relativ wenig. Man kann mich eigentlich nur positiv überraschen.
Ja, das ist prädestiniert für die Zero Hour.
Aber meinst du, es wird Zero Hour? Ich kann es mir nämlich eigentlich kaum vorstellen.
Also auf der Maincard bräuchte ich es jetzt nicht.
Ich persönlich auch nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Chris Jericho sich damit zufrieden gibt, wenn er ein Storyline-Match in der Zero Hour bekommt.
Ja, aber wo willst du es sinnvoll dann vor Main Event als Pinkelpausen-Match, ja.
Ja, oder als so ein kleiner Pinker, wenn du irgendwo mit dem TNT-Title-Ladder-Match ein absolutes Fiasko bietest und dann halt den Zuschauern in der Halle halt damit so eine Verschnaufpause, weil das, also ich bin mal ganz ehrlich, ich glaube, das ist das Match, auf das ich mich am wenigsten freue, und da sind manche Matches dabei, die, mit denen kann ich einfach auch so jetzt nicht wahnsinnig viel anfangen, aber da freue ich mich wenigstens in-Ring. Ja, das wird wahrscheinlich in-Ring nicht mal mehr als Durchschnitt.
Da hast du recht, da kann ich mich nur anschließen.
Dann gehen wir weiter zu einem weiteren Match, was jetzt nicht diesen riesigen Aufbau bekommen hat, was es wahrscheinlich auch gar nicht bedarf. Nämlich der Owen Hart Cup wurde auch bei Forbidden Door eingebaut. Erstrundenmatch bei den Herren, Bryan Danielson versus Shingo Takagi. Nett, positiv von mir aus auch, dass man das Turnier ein bisschen noch mit dem Pay-Per-View mit einbaut. Da geht es immerhin um was. Bryan Danielson bekommt ein weiteres Forbidden Door-Match. Aufbau, Storyline war jetzt, wie gesagt, nicht wirklich drin, braucht aber ein Turniermatch jetzt auch nicht zwingend. Ich glaube, da sind wir uns aber beide sehr einig, dass Bryan Danielson dieses Match gewinnen wird.
Ja, auch wieder die Geschichte, würde Shingo gewinnen, wie viel Zeit hätte er dann weiter in den USA zu performen? Es ist hier aber zumindest im Gegensatz zu den anderen Matches, dass Bryan Danielson sich ja sozusagen jetzt seine Gegner bis hin zu seinem Semi-Retirement, sage ich jetzt mal, aussucht, und Shingo wollte er unbedingt haben. Das ist ja sozusagen ein Match Dragon gegen Dragon, weil Shingo ja auch so ein Dragon-Gimmick hat und Bryan Danielson ist ja The American Dragon. Ne, Shingo ist auch ehemaliger IWGP World Champion, also das kann man, da ist er auch schon etwas höher in der, ich sag mal, im Ranking bei New Japan. Das wird auf jeden Fall ein Match, auf das ich mich freue, auch wenn man, wie du sagst, absehen kann, wer es am Ende gewinnt, aber Bryan Danielson wird sehr viel Mühe mit seinem Sieg haben.
Ja, das unterschreibe ich auf jeden Fall, und das ist auch, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel für ein Match, mit der, was jetzt keinen riesigen Aufbau oder so hatte, aber wo ich mich trotzdem einfach drauf freue, wo ich weiß, es wird ein gutes Match, was ich mir sehr gerne anschaue, um jetzt halt nochmal den Bogen zum Six-Man-Tag-Team-Match von gerade eben zu spannen, wo es einen Aufbau gibt, den ich jetzt nicht sonderlich gut fand, wo mich auch das Match dann rein wrestlerisch nicht sonderlich interessiert. Man hätte jetzt auch das Owen Hart Cup Match, also jetzt zwischen Danielson und Takagi, nicht zwingend auf eine Pay-Per-View-Card packen müssen. Klar, das jetzt auch problemlos in der Weekly bringen können. Es ist halt einfach für eine schöne Gelegenheit, AEW-Wrestler gegen einen New Japan-Wrestler auf einer Pay-Per-View-Card zu stellen. Und es ist mit Sicherheit auch, wie du gerade schon gesagt hast, für Danielson einfach persönlich ein großes Match. Und dann kann man das ja alles irgendwie verbinden und Danielson dann damit auch schon direkt ins Halbfinale des Turniers schicken.
Ja, definitiv, so wird's kommen.
Dann haben wir noch zwei Matches auf der Card und das absolute Filetstück, die World Championship, hebe ich mir selbstverständlich dann auch für den Main Event des Podcasts auf. Deswegen kommen wir jetzt zum letzten Match, was wir noch nicht abgefrühstückt hatten. MJF gegen nicht Rouge, sondern
Hechicero.
Ja, danke schön. Ich finde es furchtbar, weil ich einfach keine gute spanische Aussprache habe. Und der ein oder andere, der es vielleicht doch hat und diesen Podcast hört, wird es wahrscheinlich jedes Mal ausrasten, wenn ich einen spanischen Namen sage. Deswegen versuche ich das immer möglichst zu vermeiden. Du hast es gerade für mich übernommen. Darüber freue ich mich. Bin ich dir dankbar. Ja, die Ansetzung ist super, also wirkt super random.
Ja, sie hätte ja auch, wenn es nicht Einspruch von CMLL gegeben hätte, so auch gar nicht auf der Karte gestanden, da hätte dann wirklich MJF gegen Rouge wäre angetreten. Und das wäre auch jetzt rein vom Aufbau her das logischere Match für eine Pay-Per-View-Card gewesen.
Ganz genau. Also um vielleicht nochmal alle Zuhörer mitzunehmen, die das vielleicht jetzt gar nicht so mitbekommen oder verfolgt haben, oder was sie zumindest mitbekommen haben, ist ja die Storyline zwischen MJF und Rouge, wo es jetzt auch schon bei Dynamite ein Match gab, was selbstverständlich MJF gewonnen hat. Rouge hatte sich aber bei dem Abgang von CMLL 2019 ein wenig verkracht mit der Company. Deswegen war da jetzt CMLL auch gegen, die ja bekanntermaßen auch mit Forbidden Door so ein bisschen ausrichten. Und Rouge hat auch noch, ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf die persönlichen Sachen eingehen, aber eine Stephanie Vaqueur ist auch nicht so gut auf den Rouge zu sprechen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, wenn es euch interessiert. Das lässt sich alles online auch bei uns auf der Seite nachlesen. Würde jetzt vielleicht aber ein bisschen zu weit führen. Nichtsdestotrotz kam es jetzt dazu, dass wir eine eigentlich angefangene Storyline zwischen MJF und Rouge hatten, die jetzt relativ schnell abrupt beendet wurde. Wo ich mich dann aber so ein bisschen frage, wie kam dieses Booking überhaupt zustande? Ist Tony Khan vor einem Monat davon ausgegangen, dass er das Match bringen kann? Und dann gab es jetzt ein kurzfristiges Nein von CMLL? Oder wie kam es dann dazu, dass MJF, der vielleicht größte Star von AEW aktuell oder zumindest einer der größten Stars des Rosters, ein lang ersehntes Comeback bekommt, kriegt als ersten Fädengegner Rouge, den er von 2-3 Wochen in einem Nicht-Pay-Per-View-Match abfertigt, um dann einen CMLL-Gegner für Forbidden Door zu bekommen, wo es kaum einen Aufbau gibt, der vielleicht noch kommt. MJF ist für Dynamite angekündigt, aber Stand jetzt zumindest keinen wirklichen Aufbau gab, was er mit ziemlicher Sicherheit auch wieder gewinnen wird. Also entweder war das ein sehr naives Booking von Tony Khan oder sie haben es halt wirklich geschafft, MJF durch zwei seltsam ausgewählte Gegner so den Impact beziehungsweise einfach so die Vorfreude oder die Freude über die Rückkehr einfach relativ schnell wieder zu nehmen, weil der große Impact ist jetzt erstmal verpufft.
Also ich nehme sehr stark an, es ist ein blauäugiges Booking von Tony Khan gewesen. Dass der, also er, wie drücke ich es jetzt freundlich aus, dass er vielleicht die Zwistigkeiten zwischen Rouge und CMLL und einer Stephanie Vaqueur nicht bedacht hat oder vielleicht auch gar nicht kannte, weil den super informiertesten Eindruck macht er jetzt auch nicht immer. Dass er wirklich also gedacht hat, so, hier MJF gegen Rouge auf der Maincard, das wäre ja, ich meine, Rouge ist ja jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt. Er hat immerhin zu alter Zeit zweimal die ROH World Championship gewonnen. Und das vom Aufbau her war das ja auch durchaus ein interessantes Match für den Pay-Per-View. Ja, dadurch, dass CMLL dann halt sein Veto eingelegt hat, konnte er das nicht mehr bringen, musste die Story dann irgendwie zu Ende bringen, hat halt dieses Match schnell bei, ich glaube, Dynamite in den Opener gesetzt und dann noch werbungsfrei gestellt. Dann war das abgetreten, aber wie du sagst, MJF ist quasi, ich sag jetzt mal, vielleicht abgesehen von den beiden Teilnehmern am World Title Match, der dritte, einer der drei großen Namen, die die Company im Moment hat. Und den kannst du bei so einem Pay-Per-View nicht außen vor lassen. Also MJF auf die Card und dann muss irgendwie ein anderer Gegner auf die Schnelle her. Und ich sag mal, CMLL ist jetzt auch auf der Karte nicht überrepräsentiert. Na, also da könnte man vielleicht vermuten, dass Gegner für Jeff Cobb oder der sechste Mann im Ladder Match vielleicht noch aus deren Reihen kommt, damit da ein bisschen mehr Fleisch in die Suppe kommt. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, hier, wir haben ja Hechicero, der ist ja innerhalb dieser CMLL-Storyline immer schon mal in den letzten Wochen und Monaten bei AEW aufgetaucht. Den schmeißen wir da jetzt ins kalte Wasser, der soll gegen MJF verlieren und dann passt das auch. Also eine pure Notlösung.
Ja, also ich muss auch zu dem Hechicero noch sagen, beziehungsweise ich habe auch ein bisschen Recherche nochmal betrieben. Er hatte auch jetzt 2024 schon ein paar AEW-Matches. Das werden wahrscheinlich die meisten mitbekommen haben. Ich habe ihn meistens einfach als CMLL-Guy abgespeichert und deswegen konnte ich das jetzt im Kopf gar nicht ausklabüsern, wo er schon überall Matches hatte. Aber es waren auch meistens wirklich Multi-Man-Matches, wo er dann auf der Verliererseite war, so wie es dann ja öfter mal vorkam, bei irgendwelchen Six-Man, Eight-Man-Tag-Team-Matches. Er hat aber auch ein, zwei Squash-Matches schon jetzt auch noch vor kurzem und eine längere Niederlage gegen Bryan Danielson. Aber es ist halt jemand, wo ich mir zumindest vorstellen kann, dass es im Gegensatz zu großen New Japan-Namen jemand ist, der einfach dem durchschnittlichen US-Zuschauer einfach wirklich kein Begriff ist. Und der wird halt, wie von uns beiden ja gerade schon gesagt, so ziemlich gegen den größten Namen des AEW-Rosters gestellt. Und das ist einfach aus vielen Perspektiven relativ unglücklich. Und ich möchte das jetzt gar nicht nochmal zu sehr wiederholen, was wir gerade schon gesagt haben. Aber ich glaube, abschließend kann man das damit mit MJF für dieses Match definitiv gewinnen, aber das Match wird wahrscheinlich relativ gut.
Ja, das, also man kann Hechicero sicherlich nicht absprechen, dass er weiß, was er im Ring tut. Aber es ist klar, dass er hier jetzt nicht verliert, weil würde er gewinnen, dann wäre ja für MJF das die ganze Rückkehr schon wieder ins Wasser gefallen. Na?
Ja.
Also wäre Rouge hier der Gegner gewesen, hätte man vielleicht überlegen können, macht Rouge einen unfairen Sieg, will man danach die Story zwischen MJF und Rouge noch weiterführen? Ja, so ist es jetzt, so wie es ist, und MJF wird das Ding gewinnen und Hechicero wird wieder zurück nach Mexiko gehen und da weiter ein Star sein. Fertig.
Sehr gut zusammengefasst. Dann kommen wir zum Main Event. Da ist jetzt wirklich relativ viel noch passiert in den letzten Shows. Ich versuche das gerade einfach mal so gut es geht zusammenzufassen, ohne jetzt noch eine Stunde darüber zu reden. Aber bei Dynamite gab es relativ zu Beginn der Show ein Segment zwischen Swerve und Will Ospreay. Will Ospreay hat da beispielsweise gesagt, dass er die Don Callis Family nicht braucht oder nicht für dieses Match benötigt, um es zu gewinnen. Er hat viele Siege in letzter Zeit schon geholt, das wird er auch alleine schaffen. Die Don Callis Family hat das Ganze backstage auch gesehen, die darüber jetzt nicht so begeistert waren. Besonders ein Kyle Fletcher sah da relativ böse, wütend drüber aus, der Letzte war, der noch vorm TV stehen geblieben ist. Ebenfalls in diesem Segment hat auch Swerve deutlich gemacht, dass er im Verlauf seines Aufstieges praktisch all seine Freunde und Wegbegleiter verloren hat und jetzt noch alleine dasteht, wo aber Prinz Nana an seiner Seite zum Teil ein bisschen komisch geschaut hat. Also auch da haben wir den Fall, dass da vielleicht irgendwie irgendwas angedeutet wurde, um das jetzt mal so ganz offen zu formulieren. Im weiteren Verlauf dieses Segments hat es Swerve dann noch ein wenig persönlicher zwischen den beiden gemacht, hat noch die Familie von Will Ospreay angesprochen, um da einfach noch ein wenig Feuer reinzubekommen. Ich bin aber noch nicht fertig. Wir sind immer noch bei Dynamite. Im Verlauf von Dynamite gab es nämlich ein Match, was auf dem ersten Blick gar nicht so viel mit diesem Match gerade zu tun hat, nämlich Daniel Garcia gewinnt gegen Red Titus in einem relativ kurzen Match. Dann wird aber Daniel Garcia. Nicht Daniel Garcia, sondern Matt Menard, der Teil des Kommentatorenteams war, von den Gates of Agony angegriffen. Da kam dann auch noch Hechicero dazu, der dann Daniel Garcia angegriffen hat. Brian Cage war ebenfalls dabei. MJF kommt dann dazu, macht den Save. Auch Will Ospreay war dann wieder Teil davon und Will Ospreay und auch MJF liefern sich einen ordentlichen Staredown dann dabei. Also auch da ist wirklich, 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 wirklich viel passiert. Um ein Zitat kurz aus dem Bericht von David rauszunehmen, weil ich es einfach zu schön fand, um es jetzt nicht zu benennen, dieses Segment hat mindestens 5 verschiedene Matches angedeutet, was absolut korrekt ist. Dann noch bei Collision gab es noch eine Titelverteidigung.
Darf ich kurz was einhaken?
Ja, selbstverständlich.
Wir sollten nicht unerwähnt lassen, dass dann am Ende sich höchstwahrscheinlich ein baldiges International Championship Match zwischen Will Ospreay und Daniel Garcia noch herausgestellt hat.
Ganz genau. Also auch das hat sich ja schon ein bisschen angedeutet in den vergangenen Wochen. Noch der letzte Satz zu den Weeklies. Will Ospreay verteidigt in einem wirklich sehr guten und sehr langen Match seine International Championship gegen Brian Cage. Jetzt habe ich versucht, das alles irgendwie zusammenzufassen. Es war wirklich wahnsinnig viel. Und mach damit, was du willst. Kommentier das, was du möchtest. Ich greife das dann wieder auf. Es war so unfassbar viel. Es lässt sich in alle Richtungen irgendwas deuten. The stage is yours.
Es ist das Match mit dem Problem, keiner darf es verlieren. Swerve ist noch zu kurz Champion, ist ein verdammt guter Champion. Und wenn Will ihm jetzt den Titel abnimmt, wäre irgendwie bei ihm die Luft raus. Dann bliebe wahrscheinlich nur ein Heel-Turn. Bei Will ist das Problem, er darf das Match nicht verlieren. Weil er ist jetzt abgesehen von einem Tag-Team-Match noch unbesiegt. Nicht? Aber was will er dann als Doppel-Champion? Und vor allem wäre es wahrscheinlich der größere Impact, würde er den World-Title in London im Wembley-Stadion gewinnen. Deshalb war es meiner Ansicht nach ein Fehler, dieses Match so zu booken. Man hätte Will eine schöne Fehde um den International-Titel geben können und dann dieses Match im Main-Event von All-In, Wembley-Stadion und dann Title for Title, also beide Titel auf dem Spiel, wenn die dann jeweils halt noch bei den beiden Männern sind. Und dann hätte klassisch wie damals bei WrestleMania 6 der Undertaker dann Will Ospreay, wenn er dann zum Beispiel World Champion geworden wäre, den International-Titel niedergelegt und Tony Khan hätte wieder eines seiner heißgeliebten Turniere abhalten können.
Ja.
Also das ist das Ding, da hat er sich irgendwie in eine Falle gebuckt. Also allenfalls dass das Match, dass Will den Titel nicht gewinnt, was für mich jetzt aber nicht heißt, dass er das Match nicht gewinnt. Vielleicht, dass man Swerve im Zuge dessen Heel turnt und dass sie beiden in London dann nochmal aufeinandertreffen, weil dieses Match nicht sauber ausgeht, was aber für ein Pay-Per-View von so einem großen, für ein Main-Event von so einem großen Pay-Per-View auch nicht das Wahre wäre, wenn man den unsauber zu Ende gehen lässt und dass das letzte Bild der Show wäre.
Ja, ich bin auch sehr zwiegespalten, was damit passiert. Einerseits kann man da jetzt wieder positiv wieder sagen, man weiß nicht, was passiert. Und wenn man nicht weiß, was passiert, ist das meistens eine ganz gute Sache, als wenn das jetzt eine ziemlich eindeutige Sache wäre. Aber ja, es ist eine Booking-Zwickmühle geworden. Ich versuche mal, mein Fantasy-Booking so gut es geht zu erklären, um da auch jetzt wieder den Bogen zum Owen Hart Tournament zu spannen. Also, ich glaube, dass Swerve Strickland das Match bei Forbidden Door gewinnen wird. Und ich glaube, dass das nicht clean endet. Ist zwar bei AEW nicht oft der Fall, aber dafür gibt es gerade zu viele Andeutungen. Ich glaube, einerseits wird Prince Nana da irgendwas mit zu tun haben, aber ich glaube, Prince Nana wird auf der Seite von Swerve bleiben. Und die Don Callis Family wird irgendwas damit zu tun haben, weil sonst hätte ich jetzt dieses ganze mit reinnehmen von der Don Callis Family, die eigentlich ja jetzt mit dieser Fehde speziell gar nicht so viel zu tun hatte, für mich irgendwie nicht so ganz Sinn ergeben. Deswegen glaube ich, dass die Don Callis Family irgendwie dafür sorgen wird, ob gewollt oder ungewollt, dass Will Ospreay dieses Match verliert. Dann gehen wir weiter. Ospreay gegen Daniel Garcia wurde auch schon angedeutet. Ospreay wird dann irgendwann in den nächsten ein, zwei Wochen, aber halt nach Forbidden Door, den International-Titel gegen Daniel Garcia verteidigen müssen. Und wird entweder, also da zwei Szenarien, da habe ich gar keine Ahnung, wie sie das machen wollen, weil ich einfach komisch finde, dass Will Ospreay noch einen zweiten Titel hat gerade. Entweder wird er dieses Match verlieren, weil er ebenfalls von der Don Callis Family gescrewt wird, oder er verteidigt gegen Daniel Garcia den Titel und wird aber dann trotzdem irgendwie gegen die Don Callis Family turn und da in irgendeinem Zusammenhang den International-Titel verlieren. Also ich glaube, irgendwann in den nächsten 2, 3, 4, 5, 6 Wochen wird er diesen Titel loswerden, dass er dann ohne Titel dasteht. Um jetzt diesen wahnsinnig langen Bogen der letzten anderthalb Stunden zu spannen, glaube ich, dass Will Ospreay die Wildcard im Owen Hart Tournament sein wird. Dann auf jeden Fall ohne, selbstverständlich ohne World Championship und vielleicht dann auch schon ohne International Championship, wird dieses Turnier gewinnen, ganz viele große Matches gewinnen, auf dem Weg noch die gesamte Don Callis Family irgendwie auseinandernehmen und da sich nochmal ganz viele Siege holt, um dann als absolute Redemption oder als Rachefeldzug dann noch im All-In-Main-Event erneut gegen Swerve zu stehen, ohne International Title. Und dann werden wir dieses ganz große Match ein zweites Mal bekommen. Will Ospreay wird dann bei All-In den Titel gewinnen. Und dann wird die erste große Storyline danach Will Ospreay gegen MJF sein, was jetzt ja auch schon angedeutet wurde.
Ja, das hört sich in der Tat rund an. Ja. Und man könnte sogar dann das Turnierfinale Pack gegen Will Ospreay bringen und die Frage, wer zieht in den großen Main Event bei der heimischen Show in England ein? Weil beides Briten, beide natürlich erpicht darauf, vorm Heimpublikum im größten Match des Jahres quasi anzutreten, aber es kann halt nur einer sein. Da kannst du das Turnierfinale auch noch richtig groß aufziehen.
Ich meine, das wäre natürlich jetzt ganz viel Fantasy-Booking-Hickhack. Es kann natürlich auch einfach sein, dass Will Ospreay dieses Match gewinnt und wir kriegen dann bei All in Will Ospreay als Champion gegen MJF im Main-Event, was jetzt ja schon ein bisschen angedeutet wurde.
Da müsste aber MJF als...
Ist MJF die Wildcard.
Das kann natürlich auch sein, ja.
Aber so oder so, ich glaube, weil ich meine erstgenannte Idee gerade besser finde als die zweite, hätte ich gesagt, Will Ospreay verliert das Match, gewinnt aber als Wildcard das Owen Hart Turnier. Plan B ist, Will Ospreay gewinnt das Match und MJF gewinnt als Wildcard das Owen Hart Turnier. Nichtsdestotrotz glaube ich an die Wildcard und ich glaube an niemanden, der bislang in dem Turnier drin steht, um die Frage von vor, wie gesagt, anderthalb Stunden zu beantworten. Und um meine Vorhersage für das Match jetzt abzugeben, Swerve Strickland, glaube ich, wird noch einmal verteidigen, um halt seinen, meiner Meinung nach bislang, eigentlich sehr guten Run als World Champion einen richtig großen Sieg noch dazu zu geben.
Bei deinen beiden möglichen Szenarien halte ich die MJF-Geschichte auch für unwahrscheinlicher, weil dann hättest du in Wembley das große Problem, Will gegen MJF im World Title Match im Main Event, Will als Champion. Und du darfst Will eigentlich nicht vor Heimpublikum verlieren lassen und MJF auch nicht, weil er ja sozusagen der Top-Guy ist und gerade erst zurückgekehrt ist.
Ja, das ist ein Problem, das stellen wir uns 2 Monaten dann nochmal so ein.
Also wenn dann eher so dein ersten Szenario, deinen ersten Bogen, dass sich Swerve und Will dann nochmal gegenüberstehen und dass Will dann gewinnt und dann kannst du im Nachgang All-In dann so langsam MJF gegen Will als große Feder aufbauen.
Ja, also da ist auf jeden Fall ganz viel Möglichkeit drin. Und wie gesagt, ich weiß, ich klinge relativ oft negativ im Podcast, aber auch das dann trotz dem ganzen Booking-Hickhack positiv zu formulieren, ich finde es wirklich spannend, was in diesem Match passiert, ob es clean endet oder nicht, wer alles eingreifen kann und wer natürlich auch am Ende des Pay-Per-Views der Champion sein wird. Auch da noch vollständigkeitshalber für Dynamite wurde auch da noch ein Match angekündigt, was ich aus Booking-Perspektive äußerst seltsam finde, nämlich Swerve Strickland und Will Ospreay gegen die Gates of Agony, also Bishop Korn und Tor Leona, wo ich wirklich nicht weiß, wie man auf die Idee kommt, dass die zwei, die sich schon fast in ihrem nicht Eröffnungssegment von Dynamite, aber in dem Segment von Dynamite schon fast eins über die Rübe gegeben hätte, jetzt nochmal auf die Idee kommt, vor einem Pay-Per-View-Match in ein Team zu stecken, weiß ich nicht so ganz, aber die werden das wahrscheinlich gewinnen und sich trotzdem dabei irgendwie wieder gegenseitig vielleicht angreifen oder was weiß ich was.
Genau dieselbe Frage wie bei Toni, Mina und Mariah, die ja auch in einem Six-Women-Tag erstmal gegen die Outcasts antreten, obwohl sie auf der Pay-Per-View-Card gegeneinander kämpfen.
Ja, da ist auf jeden Fall sehr viel Freundschaft, die nicht vorhanden ist, jetzt nochmal in die Dynamite-Ausgabe gebuckt, die eigentlich nicht so ganz vorhanden ist. Damit wären wir jetzt aber auch schon durch mit der Matchcard von Forbidden Door. Ich glaube, wir sind jetzt schon ungefähr gut anderthalb Stunden dran. Jetzt haben wir relativ lange über die Matches geredet, über manches länger, über manches weniger. Hat es irgendwas für dich verändert, wie deine Vorfreude auf den Pay-Per-View aussieht?
Nicht wirklich. Also die Matches werden, mal abgesehen vom Six-Man-Tag-Match, vom Trios-Match, freue ich mich auf alle gleichsam, wobei natürlich Jeff Cobb, je nach abhängig davon, wer sein Gegner wird, auch gut oder eher normal gut werden kann. Ja, wie gesagt, also von der reinen Ansetzung her und dem, auf was ich mich als Innenringleistung freuen kann, ist die Matchcard weiterhin Bombe. Es ist halt die Frage, wie sie die Fragezeichen, die wir jetzt die letzten anderthalb Stunden über angesprochen haben, dann hoffentlich weitestgehend aufzulösen wissen.
Ja, ganz genau. Also ich finde einiges spannend. Wrestlerisch wird es fantastisch. Da wird mit Sicherheit das ein oder andere 5-Sterne-Match wieder bei rumkommen. Eine Sache, die mir jetzt wirklich in den letzten anderthalb Stunden aufgefallen ist, wir haben 10 Matches auf der Pay-Per-View-Card. Und davon hatten so wirklich einen Aufbau, eigentlich, wenn man ehrlich ist, nur 3. Also Swerve gegen Will Ospreay, ohne jede Frage. Learning Tree gegen Samoa Joe, Hook und Shibata. Und Tony Storm gegen Chiricahua. Das sind die Matches, die wirklich storyline-technisch wirklich aufgebaut wurden durch relativ viel Zeit in den Weeklies. Da kann man noch fairerweise dazu sagen, das TNT-Ladder-Match, da gab es halt 5, beziehungsweise wahrscheinlich 6 Qualifikationsmatches, das ist ein Aufbau. Mercedes Moné gegen Stephanie Vaqueur war auch ein bisschen, Zack Sabre Jr. gegen Orange Cassidy war auch ein bisschen, aber das sind dann, also ich lasse 3,5 Matches, die wirklich aufgebaut wurden, durchgehen. Die anderen beiden waren mir schon zu wenig. Und Bryan Danielson gegen Takagi eigentlich gar nicht. Moxley gegen Naito eigentlich gar nicht. Jeff Cobb gegen noch nicht bekannter Gegner stand jetzt auch noch gar nicht. Und ich weiß, sie haben jetzt noch eine Woche Zeit, also 3 Weeklies, da kann noch was passieren. Aber halt ja, wie gesagt, Matches wie Zack Sabre Jr. gegen Orange Cassidy, Mercedes Moné gegen Stephanie Vaqueur und MJF gegen Hechicero, das ist mir zu wenig Aufbau für eine Pay-Per-View, für ein Pay-Per-View-Match. Und dann, wenn ich jetzt rückschaue, wie gesagt, 3,5 Matches mit so einem wirklichen Aufbau von 10, die wahrscheinlich oder möglicherweise alle auf der Main-Card von einem Pay-Per-View liegen, 5 Stunden Weeklies, mehrere Wochen Zeit. Das ist wirklich nicht viel.
Ja, das Problem bei diesem Pay-Per-View im Speziellen ist es halt, dass du viele der Leute nicht Fulltime zur Verfügung hast für die Weeklies. Deshalb würde ich das jetzt diesbezüglich entspannter sehen. Wäre natürlich was anderes, wenn das jetzt so ausschauen würde, wenn es ein reiner AEW-Only-Pay-Per-View wäre. Also wo dir theoretisch auch alle Namen vollständig über Wochen lang für alle 3 Weeklies zur Verfügung stünden.
Das ist absolut korrekt, ja.
Also dann wäre das natürlich ein Armutszeugnis. Hier, wie gesagt, die meisten Japaner sind halt in Japan unterwegs. Die CMLL-Leute in Mexiko, die stehen dann auch nicht immer direkt zur Verfügung. Die kannst dann vielleicht mal für 1-2 Auftritte holen und musst dann da eine halbwegs garen Aufbau hin zum Pay-Per-View zusammenschustern.
Ja, besonders bei den Mexikanern ist ja auch oft ein Visa-Problem, was einfach eine Planung manchmal schwierig macht. Und das haben wir ja sogar schon bei den Lucha Bros beispielsweise ja schon öfter mal gesehen, dass dann irgendwelchen Ansetzungen noch ein Strich durch die Rechnung gemacht wurde. Ich bin auch, also ich kann deinen Punkt voll und ganz nachvollziehen und unterschreibe das zu 110%, dass das jetzt natürlich nochmal ein Sonderfall ist, aber für mich ist es halt einfach nochmal auch so ein bisschen so ein Wink darauf, dass Storyline-technisch in für 5 Stunden Weekly einfach nicht so viel gemacht wurde, weil Acclaimed gegen Young Bucks kann man vielleicht noch jetzt zu dem Pay-Per-View dazuzählen, falls es das Match noch geben wird. Aber ansonsten, abgesehen von den 4, 5 aufgebauten Matches, ist ja auch einfach bei den Weeklies, was Storylines angeht, wirklich nicht nennenswert viel passiert. Und das stützt oder unterschreibt, oder unterstreicht, einfach nochmal, glaube ich, auch mehr diese Unzufriedenheit, die ja eigentlich alle Mitglieder der Elite Hour so hauptsächlich bei Rampage und Collision in den letzten Wochen einfach verspürt haben. Und das wird für mich jetzt auch bei der Pay-Per-View-Card dann nochmal deutlicher.
Was mir da jetzt für die Zukunft, wenn es dann weitere Forbidden Door Events geben sollte, vorschweben würde, das ist jetzt wieder aus einer Zeit, da hast du noch nicht geguckt oder warst vielleicht auch noch gar nicht auf der Welt. Es gab 1995 bei WCW die Starrcade, WCW gegen New Japan. Da hat man 5 Matches gemacht, WCW auf der einen Seite, New Japan auf der anderen Seite. Und hat da einen Forbidden Door Cup, sage ich jetzt mal als Beispiel, ausgekämpft. Und das wäre doch für Forbidden Door auch super. Na, du machst jetzt, ich sag mal zum Beispiel, auch 5 Matches, setzt AEW-Personal gegen New Japan-Stardom-Personal und machst da irgendwie einen Cup draus, der dann jedes Jahr wieder neu ausgekämpft wird. Und die restliche Card kannst du für AEW und New Japan interne Storyline-Matches verbraten. Und dann ist doch allen gedient. Da musst du auch nicht für jedes Match eine kolossale Aufbaustory haben. Dann macht man irgendwann einmal irgendwie eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, große Pressekonferenz. Das ist ja bei New Japan vor großen Events auch immer Mode. Und dann sagt hier Teamchef New Japan, ich nominiere Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5. Na, und der AEW-Teamchef macht das Gleiche. Und dann wird noch ausgelost, wer gegen wen. Und dann steht schon mal die halbe Card fertig aus.
Ja, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich hatte auch schon überlegt, wenn man jetzt schon so ein Sonder-Pay-Per-View hat, dass man vielleicht auch parallel schon nochmal sehr viel mehr Matches für einen anderen Pay-Per-View aufbauen könnte. Also zum Beispiel, wir haben jetzt ja im August, Ende August, haben wir All-In und eine Woche später danach wieder All-Out, dass man sowas in der Form, also muss ich jetzt nicht zwingend haben, aber zumindest All-Out würde deutlich besser 1, 2 Wochen nach Forbidden Door passen und du baust halt schon in den Weeklies einfach die Matches für diesen Pay-Per-View dahinter einfach auf, um die Zeit dann besser zu nutzen.
Das Problem ist, dass All Out immer an diesem ein Wochenende stattfindet, ja, weil klar, da irgendein Feiertag ist. Na, ich glaube, ist das nicht Thanksgiving oder irgendwas anderes? Das werden sie da eher nicht machen. Also eher sollten sie All In dann vielleicht 2, 3 Wochen näher an Forbidden Door ranlegen. Ich sag mal auf Anfang August zum Beispiel, dass du dann zwischen All-In und All-Out mehr Zeit hast.
Ja, beispielsweise. Also einfach, um halt den Gedanken abzuschließen, einfach schon mehr in die langfristige Planung gehst. Vielleicht haben sie es auch gemacht und das wird sich jetzt erst im Nachhinein zeigen. Aber zum Teil kann ich das einfach noch nicht so ganz sehen, dass jetzt groß für danach was aufgebaut wurde. Und dann ist für mich einfach ein bisschen viel Zeit verschenkt worden in den vergangenen Wochen, in den Weeklies, wo einfach viel gutes Wrestling war, aber auch einfach viel außerhalb von Storylines. Damit sind wir inhaltlich für heute praktisch durch. Ich würde noch ein paar Grüße an Board- und YouTube-User aussprechen, nämlich erstens an den Board-User Rivera, der auch noch eine Frage mitgestellt hat, der sich nämlich gefragt hat, ob Britt Baker irgendwann nochmal wiederkommt oder nicht, ob sie überhaupt noch dazugehört, weil man von ihr gar nichts mehr hört. Und da muss ich sagen, ich glaube, da ist die Sachlage noch so ein bisschen unklar. Einerseits heißt es noch, sie ist immer noch verletzt, das ist aber schon sehr lange her. Sie selbst hat auch mal gesagt, dass sie glaubt, dass die Leute auch mal froh sind, wenn man sie nicht so viel sieht, weil sie auch einfach die prägendste Figur der Damen-Division in den letzten Jahren einfach war und einfach den Fans ein bisschen Pause gönnen möchte von ihr selbst. Von daher, da ist es ein bisschen unklar, was mit ihr ist, warum sie jetzt schon so lange fehlt, aber ich bin mal ziemlich sicher, dass sie grundsätzlich noch dazugehört und wahrscheinlich auch im Verlaufe des Jahres wiederkommen wird. Ansonsten hat er sich auch noch dazu geäußert, dass im US-Wrestling es kaum erträglich ist, eine Show am Stück zu gucken, wenn man nicht die Werbung skippen kann. Und da kann ich ihn voll und ganz unterstützen in der Aussage, das ist wirklich wahnsinnig nervig, das am nächsten Tag im Real Life zu gucken, sehr viel angenehmer. Ansonsten noch DDP81, der sich auch nach wie vor noch sicher ist, dass Ospreay den World Title erst in Wembley holt. Habe ich ein mögliches Szenario ihm schon präsentiert und noch Grüße an Michia. Bei YouTube noch an meinen Namensvetter All Elite Baby. Wenn man das mit meinem Boardnamen vergleicht, haben wir den gleichen Nachnamen. Und damit sind auch schon die Grüße für diese Woche durch. Ich bin mit meinem Inhalt für heute am Ende. Wir haben jetzt nicht die 2 Stunden geknackt, was ich schon befürchtet hatte, aber ich glaube, 1:45 ist auch noch knackig zum Weghören. Wenn du nichts mehr hast, würde ich in die Abmoderation gehen.
Nö, ich habe nichts mehr. Wir freuen uns auf Forbidden Door, trotz allem, was da noch unklar ist. Aber wie man so schön sagt, es ist ja auch gut, wenn man bei einer Menge Matches in die eine oder andere Richtung spekulieren kann. Das hält ja die Spannung hoch.
Ganz genau. Dann komme ich zu meinen letzten Worten, bevor ich sie dir gebe. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch natürlich noch ganz viel Spaß mit den Weeklies bis Forbidden Door, vor allem, weil da einfach noch ein paar Fragen beantwortet werden müssen. Wer wird der 6. Mann im Ladder Match? Vielleicht auch schon ein paar Hinweise, was im Own Hard Cup passiert, beziehungsweise da, je nachdem, was da drin passiert, gibt Hinweise, vielleicht auch auf Match-Ausgänge bei Forbidden Door. Generell wird besonders Dynamite wahrscheinlich wieder relativ spannend. Bei Rampage und Collision hilft wahrscheinlich nur 3-mal auf Holz klopfen. Und selbstverständlich genießt Forbidden Door. Es wird ein fantastisches Wrestling-Event. Ich freue mich wahnsinnig drauf, wie die beiden letzten Jahre auch schon davor. Und dann hoffe ich einfach, dass alle, die die 1:45 ungefähr bis jetzt durchgehalten haben, auch nächste Woche wieder dabei sind. Ich bin mir noch nicht sicher, wer dann Teil der Elite Hour sein wird. Aber ich freue mich über jeden Zuhörer, ich freue mich über jeden Kommentar. Und vielleicht hört ihr mir dann ja nächste Woche schon wieder zu, wenn ich Fantasy Booking vortrage, was meistens nicht Realität wird. Naja, dementsprechend, ich bedanke mich fürs Zuhören, übergebe die letzten Worte jetzt noch an Thorsten, den ich gerade aus Versehen noch abgeschnitten habe. Das tut mir sehr leid.
Alles gut, alles
bis
gut.
Bis nächste Woche, viel Spaß mit den Shows und tschüss.
Ja, nächste Woche wird Stefan dann natürlich erstmal erklären, warum er mit seinen ganzen Tipps falsch gelegen hat. Ne? Aber das ist ja auch das Schöne. Und dann gucken wir mal, was bei dem Event rumkommt. Auch ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Drückt den Deutschen weiter oder jeder Nation, für die euer Herz schlicht schön weiter, die Daumen bei der EM.
Ganz genau, wenn ich gerade noch unterbrechen darf, viel Spaß bei der EM. Ist ein super Turnier an alle Fans in Deutschland. Ihr seid bislang mega, die Schotten sind mega, die meisten Fans machen unfassbar Bock, die Spiele machen Spaß. Ist ein wundervolles Turnier, viel besser als Katar, Russland oder sonst was. Den Einwurf wollte ich mir gerade noch gönnen, weil ich bislang noch nichts dazu gesagt habe. Ich freue mich gleich um 9 auf die nächsten Spiele. Geiles Ding.
Tschö mit Ö.